Hallo liebe Vererber und hallo liebe Langschwanzwiesel. Seid gegrüßt beim 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny.
Hallo Katrin.
Hat's dir gefallen?
Ja, sehr, sehr. Es ist ja wie, also und zwar auch wieder genau die Dinge, ne? Es ist so geil, ich mache immer so ein kleines Bingo, ja? Ich wusste, dass Vererber auf jeden Fall vorkommt und Langschwanzwiesel, das muss einfach.
Ist geil, ne?
Ja? Sag das gleich mal ganz schnell hintereinander, ey.
Langschwanzwiesel, Langschwanzwiesel, Langschwanzwiesel geht.
Sehr gut. Ja, das geht ganz gut.
Ja, und ich glaube, nur, doch, es kommt, also das Wiesel kommt vor und der Vererber kommt auch vor, aber ich weiß nicht, ob man es unbedingt so parat hat und daraus sofort die Folge finden kann, wenn man jetzt einfach nur so im Kanon ist und denkt so,
ich wollte gerade sagen, wenn man es jetzt nicht wüsste und man jetzt den Titel nicht schon gelesen hätte oder so und hätte jetzt nur die Ankündigung, weiß ich nicht, ob die Fans drauf kommen würden, außer die ganz eingefleischten Ultras, ja?
Ja, so Martins
und so. Wäre mal
spannend
gewesen.
Ja.
Wäre auch mal spannend, das mal herauszufinden, wenn man jetzt vielleicht vorher den Titel gar nicht verrät und das dann nur so über diesen Eingangsteaser macht.
Ach, du meinst sowas als Teaser, mal zu machen?
Ja. Oder eben, ja, genau, oder eben dann einfach die Folge, aber gut, wir deklarieren die halt ja immer schon mit Titel, das wird schwierig. Ja, aber die Idee fand ich jetzt irgendwie cool. Und um mal so auf die Folge zu kommen, ich weiß gar nicht, ich hätte das glaube ich nicht gekonnt, wenn ich jetzt das Buch nicht gelesen hätte. Also wäre mir das auch nicht präsent gewesen, wahrscheinlich.
Nö, glaube ich auch nicht.
Ja. Ja, nein, schön. Wie ist es dir denn ergangen jetzt im Oktober? Jetzt ist ja nun wirklich, also wir sind ja wirklich heute am letzten Tag
Oktobers ich habe schon für später, also nach dem Podcast ist ja, ne, so, da geht's bei mir, wir machen es wirklich sehr zeitnah, wir machen es heute an Halloween für den 1. November und ich bin nachher noch auf einer Halloween-Party eingeladen und das ist mein Begleiter.
Oh, das ist toll.
Der ist toll, ne, das ist der Quirin, das ist ein Rabe. Den habe ich mir mal aus dem Österreich-Urlaub mitgebracht. Der ist toll.
Der darf
heute mit auf die Party, weil ich dachte so, weil die Katze möchte nicht, meine eigene Katze möchte nicht mit. Deshalb musste ich mir hier Ersatz besorgen. Also der Quirin kommt nachher mit und das werde ich auf den Kopf setzen.
Oh, stark. Oh, das sind aber, sind das 7 Maleficent-Hörner?
Das sind meine Maleficent-Hörner.
Ja.
Deshalb kriegt ihr und du mich heute auch noch ungeschminkt, weil das, ich dachte, ich mache mir doch hier nicht zweimal die. Also es muss halt, denkt euch mir einfach so, ich muss nachher noch so ein bisschen an den Wangenknochen arbeiten. Ja. Da kommt dann irgendwie schwarze Farbe hin. Und hier, passt zwar jetzt nicht alles zu Maleficent, aber ist halt alles schwarz. Ich habe mir nämlich einen Kessel gekauft, der ist dann heute Abend Handtasche. Da kommt dann das Handy rein.
Ach, cool.
Und der Quirin und der Autoschlüssel und so.
Stark.
Und ich kann notfalls auch da durch die Nachbarschaft noch gehen und Süßes oder Saures.
Da kannst du genau auch noch ein paar Süßigkeiten abstauben, auf alle Fälle.
Also ich habe mir
heute irgendwie eine Spinne ins Haar stecken.
Oh.
Ja. Das heißt, ich habe noch so eine Spinne, so fürs.
Ja, ich habe zwischendurch überlegt, ob ich nicht doch als Hexe gehe, weil ich einen wirklich sehr schönen Hexenhut auch habe. Der müsste eigentlich mal wieder raus. Und ich habe beim Ausmisten letztens Reste von einem Fliegennetz gefunden. Das ist ja letztendlich auch so eine Art Tüll. Ja. Und da habe ich, weil ich, als ich das damals gemacht habe, da war das Fenster kleiner, da habe ich aus diesem großen Stück Stoff, habe ich halt das kleine Fenster ausgeschnitten, aber ich habe den Rand behalten. Jetzt habe ich irgendwie noch von drei Fenstern so Restfetzen, wo ich denke, warum hebt man das auf? Aber als ich es wegschmeißen wollte, habe ich gedacht, vielleicht kann man so einen Tüllfetzenrock machen.
Mega, ja.
Bin ich jetzt
für Upcycling auf höchstem Niveau.
So, und vielleicht für nächstes Jahr, weil dieses Jahr, also ich glaube zur Maleficent passt Tüll nicht so, da habe ich aber noch meine Federsboa rausgeholt. Ich weiß nur nicht, ob ich das aushalte, weil das hier immer so,
ja, das immer so.
Juckt so furchtbar am Hals. Weiß ich noch nicht, ob ich da Lust drauf habe, aber so wenigstens, also weil so um Hals, ich meine, da wäre nämlich auch was mit Federn gewesen bei ihr.
Ja doch, sie hat da irgendwie so eine Art Kragen oder irgendwas.
Genau,
ne?
Sie hat so einen Mantelkragen und dann, guck mal was nachher, je nachdem wie schnell wir fertig werden hier mit dem Podcast.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil ihr kriegt es ja wirklich, also wenn ihr das jetzt hört, wir haben das ja gestern aufgenommen quasi.
Also richtig.
Ne? Wenn man dann morgen schon reinhört, eine Early
Bird. Und hoffentlich habe ich es dann auch schnell geschnitten und produziert und eingespeichert und so. Also wenn es jetzt Wahnsinn. Bei euch kurz nach 8 Uhr am 1. November ist, hat alles geklappt.
Ja, geil. Es ist so witzig, das ist schon wieder so Brainfuck, Zeitreisen-Gedöns. Ich liebe es.
Ansonsten war ganz gut bei mir. Ich habe am Dienstagabend habe ich wieder alleine Live-Podcast gemacht, wieder in der Bibliothek in Dortmund.
In Gedanken bei dir. Ich habe es gespürt. Ja. War's cool. Waren viele da?
Es war cool, aber es waren leider nicht viele da. Ich bin zeitgleich zum Pokalspiel Dortmund gegen Frankfurt, glaube ich, angetreten.
Mhm.
Das lief auch hinten im Büro übers Radio. Obwohl normalerweise die Schnittmenge Fußballfans und drei Fragezeichen-Fans ist ja nicht unbedingt immer deckungsgleich. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht.
Fußballfolgen sich super verkaufen, wenn drei Fragezeichen. Also richtig. Scheint das ja irgendwie auch was zu tun.
Ja, bei den Jüngeren. Aber ganz lustig war, ein Typ, der letztes Mal dabei war mit seinem Vater, der hatte angerufen und meinte, er hätte es zu spät gesehen. Er wäre so gerne gekommen, aber da war dann schon irgendwie ein anderer Termin. Vielleicht Fußballtermin, weiß ich nicht genau. Und also es war eine sehr, sehr kleine Gruppe. Dafür sind wir dann nachher auch noch schön ins Gespräch gekommen.
Cool, auch schön.
Über Folgen und Bücher und Lesen und so. Also dann ist ja auch Qualität wichtig. So, also das war jetzt keine ausverkaufte Lanxess-Arena, wo ich da am Dienstag da war, sondern halt eher klein und intim.
Ja, war schön. Ja. Finde ich toll. Finde ich echt cool, dass das dann auch trotzdem also gut angenommen wird. Ne? Also das ist ja, dass da welche gibt, die das auch dann interessiert und so. Finde ich cool.
Genau. Kann man machen und
War das dein Drei-Fragezeichen-Moment oder hattest du noch einen anderen?
Hatte ich noch einen anderen? Ja, ich höre gerade die Silberne Spinne als Hörbuch. Die fehlte mir, glaube ich, noch.
Wer hat denn die gemacht?
Nikolas Müller.
Ah. Okay.
Ich habe vergessen, wer das ist. Aber der macht das ganz okay.
Aha.
So. Und da ich gerade das eine Projekt abgeschlossen habe, von meiner Miniatur habe ich dir erzählt, ne?
Von deiner Miniatur?
Habe ich sie dir auch schon gezeigt?
Nee. Doch, das hast du mir erzählt, aber gezeigt hast du noch nicht. Wow, ist das schön geworden. Oh, das ist diese so ein Bucheinschub-Miniatur.
Ja, genau. Also das ist mal, ich zeige Jenny gerade mein Bastelprojekt der letzten Wochen. Das ist nämlich mein erstes Booknook. Das ist eine alte Bibliothek.
Wow.
Ist etwa die Treppe? Nein, die Treppe. Ich dachte schon gerade, die Treppe wäre zusammengebrochen. Sie sieht nur ein bisschen schief aus in der. Und da siehst du da ganz oben, da hängt ein Kronleuchter.
Der Kronleuchter, der wackelt
auf
auch gerade so schön.
Auf den bin ich so stolz, dass ich das überhaupt hingekriegt habe. Also ich glaube 50% der Leute, die das kaufen, schmeißen es nach der Hälfte aus dem Fenster oder verbrennen es oder treten es in die Tonne. Ich habe irgendwann den Moment gehabt, dass ich mit meiner. Kannst du das hier sehen? Warte mal. Ich habe so eine tolle Lupenlampe.
Ja.
Die hat eine Lupe und gleichzeitig kann man da sechsfach Licht noch drauf machen. Das ist gerade für so Kleinzeugs, ist das super.
Das ist ja super.
Und zwei Pinzetten habe ich an diesem Kronleuchter gebastelt.
Ja.
Aber als ich es dann hatte, dachte ich, guck mal, wenn man sich ein bisschen, man muss ja auch, also ich glaube, bald kann ich auch am offenen Herzen irgendwas, kann ich auch einen Bypass legen oder so, wenn das so weitergeht.
Jetzt wird Dr. Bibber. Ja, aber sehr schön. Und dazu hast du dann quasi das Hörbuch gehört, oder was?
Nee, ich habe jetzt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt fertig, dann habe ich noch eine Mütze fertig gestrickt, weil jetzt ist ja langsam Mützenwetter, die muss ja dann mal, kann man ja nicht im Sommer stricken, ist ja blöd. Die habe ich dann noch letztens fertig gestrickt und dann habe ich gedacht, von meinen ganzen Projekten muss ich was abarbeiten und habe mal nach Zahlen angefangen, weil da ist ja das Problem, dass irgendwann die Farben unter Umständen eintrocknen.
Ja, das stimmt.
Und mein Paar musste ich jetzt schon ordentlich rühren. Ja. Mit ein bisschen Wasser geht's. Ich sehe jetzt immer so tolle Tropfen im Internet, wo ich aber denke, das ist bestimmt nur ein Nipp. Ich glaube, ich bestelle es nicht. Mit Wasser geht's halt auch und viel Geduld, das geht. Und da die Farben relativ ähnlich sind, notfalls, wenn dann noch eine unwiederbringlich weg ist, muss ich mal gucken, weil es besteht eigentlich nur aus Lila und Grüntönen, was ich da habe. Da kann ich glaube, das sagt ja nachher keiner, das war aber nicht die Farbe 1385.
Genau, also ich habe auch immer dann noch aus anderen Töpfen was genommen, wo die Farben ähnlich waren, weil bei mir auch mal, das hat es irgendwie nicht gereicht und das war dann halt doch schon irgendwie ausgetrocknet, weggetrocknet, wie auch immer.
Ja.
Und dann
oder sehr zäh.
Genau, und dann habe ich einfach andere Farbe genommen dann.
Und da habe ich einfach gedacht, ich kann die Sachen hier nicht ewig. Ich habe das auch schon mal gehabt, da hatte ich es allerdings gerade frisch bestellt. Da waren drei Farben eingetrocknet, die haben sie mir dann geschickt. Das fand ich sehr nett.
Ach so, das ist ja auch cool.
Aber ich meine, das ist, glaube ich, das liegt hier schon wieder ein Jahr. Und das kann natürlich sein, dass das dann irgendwann eintrocknet. Und da habe ich gedacht, ich muss gegen den Alterungsprozess, muss ich anmalen. Deshalb sitze ich da jetzt gerade und male wieder. Ich hatte mir auch neue schmale Pinsel besorgt, die sind ganz gut. Und jetzt rühre ich gerade alle möglichen Lila-Töne, immer schön cremig.
Ja, cool, sehr schön, das hört sich gut an.
Ja, und nach dem Booknook, ich habe da auch das nächste Booknook liegen, aber das mal so schön in, das hebe ich mir noch auf.
Ja, sehr gut.
Ja.
Also, und da habe ich halt die silberne Spinne dabei gehört, das war ganz gut.
Cool. Ja, es bietet sich dann immer an, solche Geschichten. Ich habe ja, als ich jetzt hieß, Mal nach Zahlen gemalt habe, dann habe ich da die Auferstehung dabei gehört. Und das war ja Wahnsinn. Also ich war ja, also wie gesagt, das Hörbuch ist ja einfach fantastisch und dann dazu noch zu malen, das war einfach total, war ich voll zen.
Genau, ich muss nur ein bisschen auf mich aufpassen. Also ich muss mir eigentlich echt eine Uhr stellen und dann nach einer gewissen Zeit wirklich aufhören, ja, weil wenn ich da komplett im Tunnel verbringe, ja, dann bin ich halt nachher wirklich, dann gehe ich als Quasimodo einfach ja, an Halloween.
Weil ich wollte gerade sagen, keine Maleficent mehr, die steht ja immer so schön aufrecht. Nein, gehst du als Quasimodo, genau.
Nee, wir machen Quasimodo.
Nee, wir wollen keine Rückenschmerzen, wollen wir nicht, nein.
Nee, von daher, also ich hatte recht viel 3 Fragezeichen so diesen Monat, die sind immer mal wieder aufgepoppt.
Schön, da hast du auf jeden Fall für mich ein paar mit mal abgegriffen. Also ich hatte nur vielleicht ab und zu mal ein Hörspiel gehört oder so, wenn wir jetzt mal in Urlaub gefahren sind oder so. Wir waren ja in den Herbstferien weg und dann haben wir dann auf der Fahrt und so immer mal eins gehört. Ne? Also da, das war so ein kleiner Moment und ansonsten halt die Vorbereitung auf heute. Gell? Aber sonst habe ich jetzt 3 Fragezeichen mäßig jetzt nicht großartig viel gehabt.
Ja, sonst ist es halt auch viel, ne? Also sonst so. Man muss es sich ja auch ein bisschen einteilen. Richtig. Nee, das ist schön. So ist Was ich sehr cool fand, und da hatte ich dann auch jetzt in der Vorbereitung noch meine 3 Fragezeichen-Momente. Wir hatten viel Reaktionen diesmal, oder? Also wirklich viel und auch ausführlich.
Ja. Weil
viele Mails waren dabei.
Ja.
Mit viel, viel Inhalt, viel lobendem Inhalt, viel Content, so gerade zum Geisterschiff.
Ja, das hat anscheinend viele irgendwie sehr begeistert. Nämlich Miki hat sich nämlich wieder gemeldet und hat sich sehr über das Geisterschiff-Thematik gefreut, weil auch sie mit der Tochter, ne, so total Piraten-Fan und da, ne, leben das voll. Ja.
Die leben das sehr. Die hatte doch noch so ein paar Beispiele.
Sie haben auf jeden Fall hier Jolly Rogers Flagge hängen und dass er auch nicht nur jetzt als Piratenfan kennt, sondern dass das Schiff von Captain Hook heißt ja auch so, also wenn man bei
Peter ist aber auch der Pirat. Thematik
drin ist, aber er ist ja auch Pirat, richtig, genau. Und dann haben sie doch auch alle möglichen Piraten-Accessoires. Sachen da, ne?
Und sie hat es auch ein bisschen umgedeutet und meint so, ja, aber also sie hat es dann mehr so unter Freiheitskämpfer und sich nicht in Regeln stecken lassen und sein eigenes Ding machen, mehr so darunter verbucht.
Ja, das ist ja dann so, sag ich mal, die romantische Sichtweise auf die ganze Sache. Genau. Also so mag ich die ja auch. Und als Kind fand ich das ja auch immer total faszinierend, ne? Wie die da so mit ihren Schiffen da übers Meer segeln und sowas. Also sie hat man eigentlich, also dieses Abenteuer-Feeling eigentlich da, was man da so.
Ja, und die hatten immer die besseren Klamotten, gerade wenn man Flucht der Karibik geguckt hat und wenn man halt die britischen Soldaten gesehen hat, die sahen ja immer aus irgendwie wie so Verkleidete, weiß ich auch nicht. Also so, da als ich den Film, aber das war ja, so waren die Uniformen ja damals wirklich. Das war ja egal, sowohl die Amerikaner als auch die Briten, als auch die Franzosen, das sah halt alles irgendwie gleich bescheuert aus mit ihren weißen Hosen und ihren goldenen Knöpfen.
Richtig.
Dann doch lieber die wilden Piraten mit den schlechten Zähnen, naja.
Ja.
Ach nee, das hat doch die Tochter von Miki auch, sie würde sogar Sauerkraut essen, damit sie kein Skorbut kriegt.
Ja, genau, das war cool, das stimmt richtig, das ist sehr
mega, und da hat sie auch recht, weil das ist, glaube ich, Sauerkraut ist eins der Lebensmittel mit wirklich dem meisten Vitamin C. Da können Orangen und Zitronen und so, die können sich ganz hinten anstellen. Sauerkraut ist der heiße Scheiß.
Ja, ist aber auch geil. Ich mag Sauerkraut.
Ja, ich auch. Und saure Gurken.
Ja, geil.
Das war sehr toll. Ich habe diesen Monat, genau, das war ja im Oktober, das heißt, wir haben da noch nicht gesprochen. Ich habe ja meinen ersten Mammutmarsch gemacht.
Oh, ja.
Und da gab es bei der Pause, bei den Verpflegungsstationen, gab es halt saure Gurken.
Geil.
Und ich dachte, wie toll ist das denn?
Das ist geil.
Weil ich bin nicht bis jetzt auf die Idee gekommen, dass so eine saure Gurke voll der Fitness-Snack ist. Weil du hast halt was Knackiges, was Erfrischendes. Es ist eine Menge Flüssigkeit drin. Es ist ein bisschen salzig.
Ja. Ja, das ist eigentlich genial.
Voll der natürliche Powerriegel, die saure Gurke.
Geil.
Und ich habe ganz viele Gurkenfreunde gefunden. Also wir standen mehrfach an diesem Gurkenstand und standen wir alle da mit unserer Gurke.
Die Gurkenfreunde, ist geil. Klingt auch wie so eine neue Clique. Siehst du, das ist eine gute Überleitung zu Heike, zur Halo-Clique, ja, die Gurken-Clique.
Keine Gurkentruppe, aber die Gurkenfreunde, ja, das wer weiß. Das
ist geil, auch cool. Nee, Heike hat sich auch nochmal gemeldet und hat sich auch über die Geisterschiff-Folge gefreut und hat auch nochmal gesagt, dass ihre Diplomarbeit auch sich auch noch auf einem Datenträger befindet, der etwas in die Jahre gekommen ist. Aber zum Glück hat man das ja dann auch gebunden und schön im Schrank, um sich das dann nochmal rauszuholen, gell, wenn man dann schon nicht mehr das alte Gerät bedienen kann. Ne?
Ich habe mich damals wirklich gefragt, warum brauche ich, glaube, ich habe 6 Ausfertigungen gehabt, weil eine für den Dozenten, eine für den Co-Korrektor, eine nochmal zum Einlagern an der Uni und eine noch für die Mama und keine Ahnung. Irgendwie, und das war damals ganz schön teuer. teuer. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, oh, muss das denn sein? Und heute sehen die ja auch noch, da ist das alles geprägt und so. Mhm. So. Aber heute ist es ganz gut. Also, wo ich da letztens mal so durchgeblättert habe, weil, ja, diese Disketten und CDs und so, das kannst du heute alles noch als Deko an Baum hängen oder in die, ich glaube, Rehe oder so, die finden das auch nicht gut. Ja, deshalb, manchmal hängen so alte CDs am Straßenrand. Ich glaube, damit die Rehe nicht auf die Straße laufen irgendwie. Genau. So. Dafür könnt ihr das heute noch benutzen. Ansonsten?
Nee, wird es dann tatsächlich schwierig, ist richtig.
Also Papier ist doch nicht so, also doch nicht ganz so das letzte Mittel.
Nee, das stimmt. Genau.
Ja, also Reaktionen, vielen Dank, freuen wir uns. Immer weiter, immer her damit.
Genau, der Patrick hat sich über Insta noch gemeldet und hat uns erst vor kurzem entdeckt und uns dann ziemlich schnell irgendwie so durchgesuchtet. Ja, also,
ach so, ich wollte gerade sagen, dann hat er ja noch was vor sich, aber wenn er uns
er ist schon ziemlich gut dabei und hat sich dann auch sehr gefreut, weil auch so ein paar Folgen auch schon vorkamen, die er auch sehr mag. Also ich habe ihm dann so ein bisschen unterstellt, ein kleiner Marx-Fanboy zu sein, weil so sehr viele André Marx-Folgen so
in seinen
Top 4 waren, wo ich sage, kann ich gut nachvollziehen, unter anderem auch Nacht in Angst und so und Labyrinth der Götter und so. Und ich dachte, ja, das sind sehr, sehr gute Folgen. Aber angefangen hat er tatsächlich mit Zwillinge der Finsternis, als er 8 war. Mhm. Und die haben ihm dann die Gruselfolgen verlitten. Ja, da war
erstmal nichts. Weil es so schlimm war.
Ja, dann war erstmal nichts mehr mit Gruselfolgen. Und jetzt so Mitte 20 sagt er, so langsam kann er jetzt auch wieder so an die Gruselfolgen ran. Das passt dann nämlich auch ganz gut, weil nämlich Zwillinge der Finsternis von unserem lieben, geschätzten Marco Sonnenleitner ist. Und das, ja, passt ja heute wie Faust aufs Auge, würde ich sagen. Mhm.
Ja, weil wir kümmern uns heute nämlich um das Buch Nummer 178, erschien 2014, auch schon wieder 11 Jahre her, wo man Wahnsinn. Denkt, ach, das war doch gerade erst.
Ach, oder?
So, Hörspiel ist 2016 erschienen, da ist es die 179 als Folgennummer. Vorher und danach, das ist bei beiden das Gleiche, das ist einmal der gefiederte Schrecken, da taucht die Barbara das erste Mal auf.
Barbara.
Und danach kamen die flüsternden Puppen, die gibt es ja auch schon von uns. Also genau. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, immer mal ran. Da ist auch eine schöne Halloween-Folge, finde ich, mit den Spinnen, und so.
Genau, die Spinnen, die Puppen und boah, ja, das war auch ein bisschen gruselig. Richtig. Und genau, also Rache des Untoten haben wir uns heute rausgepickt.
Genau, von Marco Sonnleitner. Um den hatten wir länger nicht, aber von dem hatten wir halt schon mal das eine oder das andere. Der ist nach André Marx der fleißigste Autor im Drei-Fragezeichen-Universum. Der hat jetzt 35 Romane aktuell geschrieben. Das fing mal an mit dem gefährlichen Quiz und Panik im Park. Aktuell Nach der Gewitter ist von ihm. Genau. Und die 7 Palmen, die ich ja letztens gelesen habe, was noch nicht als Audio, glaube ich, raus ist. Und das nächste, was noch rauskommt, ist Das weiße Auge von ihm, die 241. Mhm. Und wenn er nicht gerade 3 Fragezeichen-Romane schreibt, ist der Lehrer an einem Gymnasium in Bayern.
Genau.
Da weiß man ja, was die dann in den Ferien so machen, so Lehrer. Dann schreiben die Bücher.
Ja, ist echt mega cool, ja. Also das ist natürlich echt genial und auch sehr, sehr aktiv, ne? Also ziemlich, ziemlich gut.
Ja, also genau. Von dem gibt es also eine Menge. Cover.
Cover,
also,
ja.
Cover ist
das Cover ist so richtig schön grün. Ich denke gerade an Hanna, liebe Grüße. Es ist so richtig schön gruselgrün.
Gruselgrün, gehalten. Baumig, ja. Baumig, ne? So.
Baumig, und, ja, sind viele alte, knorrige Bäume. Also es ist tatsächlich irgendwie, ja, also kein Herbst mehr. Es ist schon echt Winter, das ist kein Blättchen mehr am Baum. Also ein paar, weiß ich nicht, ob das so ein bisschen dann Nadelbäume andeuten soll, aber alles andere.
Nee, ich würde Laub sagen, verloren. Von den Stämmen her würde ich sagen Laub.
Ja, das auf jeden Fall, aber so rechts sieht man noch so ein bisschen so kleine, ja, Äste rein, die irgendwie benadelt sind. Also doch irgendwie so ein bisschen mischwaldmäßig, aber die Bäume, die jetzt so im Vordergrund stehen, das sind Laubbäume und die sind kahl, ne? Einfach krasse kahle Äste. Und die Hütte sieht echt aus wie die letzte Runkelhütte. Ja,
also die sieht ein bisschen kaputt aus.
Aber
ne?
Sehr
als
sogar.
Wären da auch ein paar Sachen weg und als wäre die Tür irgendwie halb eingetreten oder so und es kommt Licht raus. Also
richtig
in dem
verbittert.
Abenteuer selber ist sie besser in Schuss.
Ja, da können die ja super drin wohnen, ne? Und genau, und man sieht noch eine Gestalt hinten am dem Baum und der Schatten, der verlängert sich so sehr, sehr groß, ne?
Ja.
Nach vorne und sieht auch recht bedrohlich aus, finde ich, ne? So mit dem Hut und es ist schon
der
sehr,
hat einen Hut. Genau.
Sehr irgendwie.
Aber ich finde, da hätte die Silvia Christoph noch ein bisschen mehr auf die Hände gehen können. Also vielleicht noch so ein bisschen längere Fingernägel, so Krallen.
Ja.
Das, weil da wäre noch ein bisschen was drin gewesen, weil die Hände sind angedeutet. Richtig. Aber wenn sie es noch ein bisschen hätte gruseliger haben machen wollen, dann hätte sie das noch machen können, wenn sie es denn gewusst hätte.
Wenn sie es gewusst hätte, genau.
Aber das wissen ja immer nicht.
Dann werden die Cover gemacht, was wissen die vom Plot, gell? Oder ist dann einfach nur, ja, Rache des Untoten, mal, ne?
Mal also ein mit Hut.
Ist hier, genau, Hut kommt vor und Wald und Hütte und dann bitteschön, gell? Ja. Also da würde ich auch,
also ich glaube, der Hut ist kein Zufall. Also ich glaube, das wusste sie schon, dass da halt irgendwie, ja. Und Titel finde ich gut, Rache des Untoten, das catcht mich ja.
Ja, klingt erstmal gut, ne? Also wenn man denkt so, okay, Untote und okay, ist es jetzt zombie-mäßig oder was?
Wollte ich gerade sagen, passt doch super, ne? Jetzt gerade.
Ja, mega. Super jetzt zu Halloween und ja, nee, Cover, also spricht mich auch an. Finde ich so von den Farben her sehr, sehr schön. Also, und zusammen mit dem Titel und dann eben auch mit dem Klappentext. Also finde ich schon auch, hätte mich auch angesprochen, das gleich zu kaufen, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Ach so, ja, genau. Bob soll ein Vermögen erben. Das ist auch lustig, wenn man über die Folge spricht, so im Bekanntenkreis, auf die Frage, was macht ihr denn als nächstes? Und ich sage das und dann kommt erst so ein fragender Blick und dann so, ach, ist das da mit Bob?
Ja.
Und ich so, ja, genau, das ist die mit Bob. Und der erbt was. Ah, ja, dann erinnere ich mich. Also das ist schon was, finde ich auch, was durchaus die Folge natürlich auch auszeichnet und sie auch, was das angeht, einen hohen Wiedererkennungswert hat, wenn man einmal weiß, was ist mit Rache des Untoten gemeint. Ach, die Bob-Folge damit.
Ja, genau.
Richtig. Wir starten aber gar nicht mit Bob im Buch. Wir starten mit Peter, ganz, ganz heimelig. Der sitzt in der Zentrale und hadert, weil das Wetter ist mega. Er hat Ferien. Ja. Und er muss sich durch Bücher wühlen und findet es schlecht.
Ja, hat echt keinen Bock. Ne? Also die haben gerade Ferienbeginn und eigentlich würde er lieber gerne surfen gehen. Und wir wissen, dass es ein milchiges Fenster in der Zentrale gibt, dass das mal rausgucken kann. Das finde ich ganz spannend. Ne? Also wo man doch da ein bisschen Licht reinfällt. Tante Mathilda hat die verdonnert zum Büchersortieren.
Richtig. Und Peter hat Angst vor Papierläusen. Da kommt direkt die erste Recherche des Buches. Ich habe mich mal über Buchläuse und Papierläuse kundig gemacht. Das sind Insekten. Sie gehören zur Gruppe der Staubläuse, sind nah mit den Läusen verwandt, gehören aber nicht dazu. Also keine Sorge, ihr braucht euch nicht sofort anfangen zu abholen. Ich brauche nur
Läuse. Ja, es geht sofort los. Ja, es geht sofort los.
So, die kommen in Wohnungen vor und gelten, das ist spannend, finde ich, die gelten nämlich als Lästlinge, nicht als Schädlinge. Also Schädlinge sind noch die machen Sachen kaputt. Lästlinge sind, wie der Name sagt, sind einfach nur lästig. So, aber ihre Anwesenheit wird als störend empfunden. Und also für Menschen total harmlos, die saugen auch kein Blut, die fressen nämlich am liebsten Schimmelpilze oder ernähren sich von Getreidekörnern. Und die brauchen eine gewisse Luftfeuchtigkeit, deshalb finden wir sie meistens im Badezimmer, das ist spannend. Und ich glaube, ich habe auch welche. Oberhalb von meiner Dusche, da wo die Fliesen aufhören, da laufen manchmal, wenn man genau hinguckt, laufen da so kleine schwarze Flecken laufen da rum. Ich glaube, das sind Papierläuse. Weil die wohnen da und fressen, keine Ahnung, in meinem Badezimmer irgendwelche Schimmelpilze. So. Genau, also von daher solltet ihr eher im Badezimmer auf die Viecher stoßen. Den Namen Bücherläuse haben sie deshalb, weil ihr Vorkommen halt oft in feucht gelagerten Büchern zu sehen ist. Denn, also die fressen auch Sachen aus Büchern, aber die fressen nicht die Bücher auf. Aber in dem Moment, wo du halt feuchte Bücherseiten hast, fällt es halt total auf, weil du schlägst das Buch auf und dann siehst du halt die Bewegung von diesen Viechern in den Büchern. Also eher ist die Feuchtigkeit schlecht für die Bücher und der Schimmelpilz, der daraus entstehen kann in den Büchern, aber die Papierläuse sind eigentlich jetzt nicht wirklich das Problem für die Bücher. So. Mhm. Also die richten auch selten ökonomischen Schaden an. Also wir können uns entspannen, sind ein bisschen aber... Geht noch. Also von daher braucht Peter keine Angst haben wegen der Bücherläuse. Und ich glaube auch eher, ich glaube auch gar nicht, dass es so warm, also warm schon ist in der Zentrale, aber ob es da unbedingt feucht ist?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, da droht auf jeden Fall eigentlich keine Gefahr. Und Justus ist der dabei oder kommt
der
rein?
Ja, der ist dabei. Nee, Justus ist dabei. Justus ist mit dabei und sagt ja, Peter, ich merke schon, du hast echt keinen Bock, aber ist halt nur mal, wir müssen halt nur mal, sagt er, ja, und sagt Peter, ja, hättest du bei mir übernachtet, dann wärst du ihr nicht über den Weg gelaufen heute. Und dann sagt er aber, ja, aber Mathilda wollte eigentlich mit ihrer Schwester Suzanne nämlich eigentlich nach San Francisco fahren zu einem Horrorfilmfestival, was ja auch wieder super zu Halloween passt. Und ich denke, auch Peter wäre vielleicht auch gern zu diesem Horrorfilmfestival gefahren. Also ich bin überrascht, dass Tante, oh doch, die steht ja auf so einem Vampirkram und sowas, wenn man jetzt...
Ja, im Film, ne?
Aus die Filme bezieht. Wir haben nämlich erst letztens wieder den Karpatenhund geguckt.
Ja. Aber Suzanne hat leider einen Hexenschuss gekriegt und deshalb ist der Trip mal eben ausgefallen. Und naja, und weil der Justus, was Peter ihm auch vorwirft, am besten in seinem eigenen Bett schläft, so ein Opi.
Bist du 80?
Hat er halt zu Hause geschlafen und dann ist er der Tante über den Weg gelaufen, da hieß es sofort ran an die Arbeit, ihr müsst mal hier die Bücher sortieren und sie reden, ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen, auf jeden Fall kommen sie auch darauf, dass der Rechner mal dringend aufgeräumt werden muss, nicht nur die
Bücher. Sie gucken alte Zeitungsartikel durch und dann fragt sich Peter, ob Bob die alle schon eingescannt hat inzwischen und dann gucken sie sich alte Zeitungsartikel an, da kommen zum Beispiel hier Stadt der Vampire vor,
in Yonderwood
den Vampir erledigt haben und den Nasnarbengesicht hier.
Genau, das Witherspoon-Skelett sagte mir jetzt nichts.
Nee, dann wollte ich nochmal nachgucken, aber das habe ich vergessen.
Nee, aber Shelby Tuckerman aus dem Narbengesicht kennen wir ja.
Genau.
Und sie merken irgendwie, die Reihenfolge stimmt nicht. Das merken wir ja auch, ne? Mhm. Weil Narbengesicht ist ja schon ewig her.
Richtig.
Und dann kommt auch Bob rein. Der wird dann direkt irgendwie so, was ist hier eigentlich mit der Ordnung?
Ja, genau. Archiv, sag mal.
Er muss noch mal an die Reihenfolge ran. Und da muss ich ja Bob beispringen, dass mit Reihenfolgen im Digitalen ist manchmal wirklich tückisch.
Ja.
So gerade so Fotos in die richtige Reihenfolge bringen, kann ich jetzt auch ein Lied von singen.
Ja.
Das ist schwierig.
Richtig. Nee, jetzt musst du dann anfangen zu nummerieren und so. Und wenn du es auch nur mit einem Namen machst, also dann wird es auch sowieso schwierig. Also dann sind das ja auch Zeitungsartikel gewesen. Es waren ja jetzt nicht seine Berichte, seine Akten über die Fälle, sondern es waren ja Zeitungsartikel, die dann darüber erschienen sind, die er katalogisiert hat. Also sollen sie mal schön in Ruhe lassen. So, auf jeden Fall ist er aber auch ziemlich angespannt. Also Peter merkt doch, irgendwas stimmt nicht. Der lässt sich dann in den Sessel plumpsen und dann sagt er, was ist denn los? Du bist so abwesend und ernst. Und dann fängt Bob zu erzählen, dass er Briefe bekommen hat von einem Anwalt, von einem
Amanda. Genau, es geht nicht um ein Mädchen, was die Jungs.
Genau, das ist ja so geil, wie sie es erst vermuten. Ne? Ist das etwa die Blonde, die dir auf dem Schulhof nachstellt?
Die Kimberly?
Hä, bitte? Sagt er dann das erste Mal, gell? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Und er hat Post bekommen von einem Anwalt, Evander Whiteside, und ein gewisser Craig Marshall will ihm was vererben. Aber er kennt gar keinen Craig Marshall.
Komisch.
Er kennt seinen Vererber nicht.
Das ist süß. Peter sagt nämlich Vererber und Justus meint so, nein, das heißt Erblasser.
Schön, auch was gelernt. Ich meine, also wenn ich hätte wahrscheinlich als Kind, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, was ist denn das für ein Vererber? Ne? Also das ist, finde ich sehr, sehr
Vererber
naheliegend.
Total logisch.
Finde ich auch toll.
Erblasser.
Ja, klingt furchtbar.
Genau, und so startet ja auch das Hörspiel. Also da ist der Anfang mit den Papierläusen und so nicht, sondern da startet Bob direkt in die Vollen und sagt, ich erbe.
Ja, ich erbe.
Ja, und es muss wohl so gewesen sein, so steht es in dem Brief, vor 2 Jahren soll Bob diesem Typ, der ihm was vererbt, wohl das Leben gerettet haben, weil er ihn davon abgehalten hat, ohne links und rechts zu gucken, auf die Straße zu treten. Da wäre er halt platt gefahren worden. Und deshalb hätte ihm Bob das Leben gerettet. Und weil er so eine Idee hat mit, er hätte so viel Geld und möchte irgendwie Leuten, die ihm was Gutes getan haben, denen möchte er auch was Gutes tun, irgendwie so. Und deshalb hätte er damals Bob verfolgt und daraus rausgekriegt, wer der ist und wo der wohnt.
Genau.
Und jetzt ist er halt tot und jetzt gibt es halt Erbe.
Jetzt gibt's Erben. Und man merkt ja auch schon aus dem Brief raus, dass es auch Schicksalserben sind. Also er nennt das ja auch Schicksalserbe, ne? Also er hat sich Leute rausgesucht, die irgendwie in seinem Leben irgendwas, finde ich eigentlich ganz geil. Ne? Wenn du sagst, du hast keine Angehörigen, du hast keinen, dann hast du vielleicht solche Begegnungen gemacht, theoretisch, ne? Und ist natürlich ein bisschen gruselig, dass man einem dann nachstellt. Ich meine, er hätte ihn ja auch gleich fragen können, wer er ist oder so, als er ihm das Leben gerettet hat, wenn es so gewesen wäre. Hahaha, Anführungsstriche oben, unten. Genau, aber es ist erstmal krass. Also du kriegst da einen Brief von jemandem, den du nicht kennst und sollst da irgendwas erben.
Aber wenn wir die Geschichte doch auch mal zu Ende denken, jemand, der so gar keinen mehr hat, meinst du?
Ja, schwierig, ne?
Der gar keine Verwandte, aber der so gar keine Freunde hat, die mit der Kohle besser was anfangen könnten oder irgendwie ein Tierheim.
Oder hinspendet oder so, ne? Ja, und dann lieber sich irgendwelche Privatpersonen. Es ist auf jeden Fall merkwürdig, also sehr, sehr merkwürdig, ja.
Peter sagt aber, ist egal, geschenkten Gaul, guckt mal ins Maul, weil Bob will eigentlich gar nicht so richtig.
Nee.
Und Justus ist schon einen Schritt weiter und er sagt, was steht da noch in dem Brief? An Abikus gerne früher weit zu Herden wagen. Elle am Besen wird Brüder besser dein sagen.
Gesundheit.
Oh.
Hä?
Schlaganfall gehabt oder
ja,
was?
Ja, aber wirklich. Das ist
also
richtig.
Ich stehe auf Elle am Besen, finde ich super.
Ja, Elle am Besen finde ich auch mega. Ich finde, das sollte ein geflügeltes Sprichwort werden. Wenn
muss ich mir auf jeden Fall merken, ist vielleicht auch sowas wie ein geiler Bandname oder.
Ja, geil, auch ein Bandname wäre auch geil.
Oder halt als Pseudonym finde ich Ella am Besen.
Ja, ist auch geil. Hat auf jeden Fall was, ja, ist so gut. Auf jeden Fall macht das alles, also ergibt das erstmal alles überhaupt keinen Sinn. Nee. Und sie haben aber dann noch ein bisschen recherchiert, nämlich auch über diese Zeilen. Also wenn man das dann mal so eingibt und wenn man, also über den Craig Marshall findet man einfach irgendwie auch nichts. Und es ist ja auch komisch, dass man im Internet so gar nichts über jemanden findet. Das findet ja Peter auch ein bisschen komisch, ne?
Das finde ich allerdings auch komisch. Also da war ja 2014 um den Dreh, also da war ja das Internet schon erfunden. Und jemand, der wirklich reich ist, also dass der namentlich so gar nicht auftaucht, da würde ich mir auch schon Gedanken.
Ist auch komisch und finde ich auch gut, dass sie da so auch ein bisschen skeptisch werden. Und es taucht aber so der Name Harper Knowsley auf. Und sie finden raus, dass das ein alter Trapper und Fallensteller war, der angeblich Goldnuggets gefunden und versteckt hat. Und,
in der Sierra Nevada, schon im 19. Jahrhundert, also schon sehr lange her.
Ja, genau. Und da eben auch diese Zeilen, also da war ja noch viel länger, viel mehr Texte von diesen komischen, unsinnigen Textstellen. Aber auch dann die von Bob ist da auch mit dabei. Und bei der Leiche hat man das halt gefunden, ne? Und hat Bob das halt bekommen und das gibt anscheinend ja mehrere Erben. Und dann sagt Justus, na, hast du mal den Anwalt angerufen? Und sagt, nee, das könnte ich ja mal machen. Ne? Und dann ist es eigentlich wie im Hörspiel, da ruft Bob den Anwalt an und die unterhalten sich kurz. Er sagt eben auch, ja, ich bin der Nachlassverwalter, aber so genau habe ich den jetzt auch nicht gekannt. Also ich habe den nie persönlich kennengelernt, den Marshall. Ich soll aber, Sie sind nicht der Erste, der anruft, bitte zum The Pier kommen, zu dieser Halbinsel westlich von Malibu. Und da wird dann alles Weitere besprochen.
Ja, und packen Sie schon mal das Nötigste ein, könnte ein bisschen länger dauern. Genau. Und so ist es im Hörspiel ja auch. Was halt fehlt, ist, dass zwischendurch noch Tante Mathilda ruft, so, die Bücher sind noch nicht sortiert, wo seid ihr denn? Und Justus sagt, pass auf, 3 Minuten und dann rufen sie schnell noch den Anwalt an. Aber länger lässt sich die Tante halt auch nicht abhalten von, dass sie halt Druck macht.
Sie sagt noch, seid ihr in eurer Höhle? Also sie bezeichnet die Zentrale als Höhle.
Ja, wahrscheinlich riecht es da auch wie in einer Bärenhöhle. Ja,
wahrscheinlich. Auf alle Fälle.
Ja, und dann müssen sie ja wahrscheinlich irgendwie ein paar Bücher sortiert haben, denn als wir sie das nächste Mal treffen, fahren sie im Auto eben zu diesem Treffpunkt.
Und sind jetzt ins Ungewisse, ne, wenn wir mal wieder bei den Kapitelüberschriften sind. Wir sind schon im dritten Kapitel. Ne?
Unter dem Vorwand, dass sie zum Zelten in die Berge fahren.
Sehr gut, ja.
Ja, wie sehr gut. Ich bin, also Entschuldigung.
So aus der Sicht der drei Fragezeichen.
Erziehungsberechtigten.
Nicht aus der Sicht
ich
der Eltern.
Ich denke mal, mein Erwachsenen-Ich ist total auf dem Baum und denkt so, ey, stell dir mal vor, da passiert jetzt was und keiner weiß, wo die sind.
Tja, dann ist verschissen.
Und dann fahren die einfach irgendwo hin und treffen sich mit wildfremden Leuten.
Ja, ist das schlimm? Aus Sicht der drei Fragezeichen ist es natürlich clever, nicht zu sagen, wir treffen uns übrigens mit komplett Fremden und ich soll hier ein Erbe antreten. Ist es natürlich gut, wenn sie sagen, wir fahren Zelten in die Santa Monica Mountains. Aber natürlich ist es natürlich total bescheuert und grenzwertig und total gefährlich vor allem.
Macht das nicht. Trefft euch nicht mit komischen Leuten, die euch ein Erbe versprechen, auf irgendeiner Halbinsel und steigt in Busse, was gleich kommt.
Nein, bitte nicht. Auf jeden Fall kommen sie dann bei einem Parkplatz an und da warten schon 3 Männer und eine ziemlich verhuschte Frau. Und der eine macht
Bus steht auch da.
Bus steht kleiner, da mit dem Fahrrad drin, genau. Und der eine ist schon auch so total, da kommen ja noch mal 3, so eine Scheiße. Im Hörspiel macht das die Frau, gell? Die dann sagt, da kommen ja noch mal 3. Aber die ist ja im Buch, ist die ja total verhuscht und ganz, ganz, ganz schüchtern und kommt ja im Hörspiel schon
Wir müssen sie eigentlich über, ne? für den Satz im Hörspiel schon feiern, weil das ist eigentlich der einzige Auftritt, den die einzige Frau in diesem ganzen Buch und Hörspiel hat, weil Tante Mathilda kommt halt im Buch kurz namentlich vor, aber im Hörspiel auch nicht. Also das ist so, also das kann ich mal direkt anmarken, das ist mal der definitiv komplett unterrepräsentiert. Und man hätte ja von den anderen auch, die hätte man ja auch durchaus weiblich besetzen können.
Ja, absolut. Also wenigstens einen nochmal oder wenigstens sie hätte da irgendwie auch eine tragende Rolle haben können. So eine, also das heißt nicht tragende, aber zumindest hätte irgendwo nochmal eine Frau ganz gut getan, ja.
Gut. Genau. Nee, genau. Die machen sich kurz miteinander bekannt. Der Anwalt kommt.
Ja, genau.
Und sagt, passt mal auf, wer erben will, muss in den Bus. Infos gibt's dann vor Ort.
Genau.
Und der eine, der Barclay, fordert dann auch, dass diesen Brief, den der Anwalt dem Fahrer gibt, dass man das jetzt aufmacht und dann sagt, nein, aber es soll doch erst vor Ort. Und er sagt, ja, ist ja mal egal.
Gucken ja, der ist eh tot, der kriegt eh nicht mehr mit, das können wir jetzt auch mal uns angucken. Aber es sind auch alle einverstanden.
Es sind auch nur Koordinaten. Und Justus, der sich beim, die hatten noch einen Fall mit Geocachen, der sich jetzt so ein bisschen damit auskennt, guckt sich die Koordinaten an und meint so, das ist doch so mindestens 500 Kilometer Richtung Norden. Was ist da? Sierra Nevada könnte da sein. Naja, okay, ich habe schon eine Idee, wo wir hinfahren. Aber die Leute wollen erst nicht, aber dann sagt der Anwalt nochmal, also wer was erben will, muss schon einsteigen. Weil
das,
sonst
ist die,
nicht.
Das ist die Bedingung, ne?
Und dann steigen natürlich die Ersten sofort ein. Und Bob sagt, er will aber nur mitfahren, wenn Justus und Peter auch mitfahren dürfen.
Genau, also das sagt er noch nicht ganz, das ist ja ziemlich cool gemacht. Ne? Er sagt ja, ich habe noch eine Bedingung und da sagt der Anwalt, naja, wenn das die Bedingung ist, dass deine Freunde mitkommen sollen, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil das hat der Craig Marshall nämlich schon angekündigt, dass du dann vielleicht deine Freunde mitnehmen willst. Ich denke, das ist doch irgendwie alles ein bisschen dubios.
Ja.
Heute würde man sagen,
geht's da vielleicht um die drei Fragezeichen bei der ganzen Nummer? Könnte man, wäre ja nicht das erste
weiß.
Mal. Naja, auf jeden Fall. Alle steigen ein, der Anwalt kontrolliert nochmal irgendwie, glaube ich, von jedem noch einen Ausweis, steigt aber wieder aus und fährt selber nicht mit.
Richtig, ganz genau.
Ja, sie fahren dann los, der Busfahrer hat alles im Griff, Peter und Bob sind sich ein bisschen unsicher, wenigstens spürt man da eine leichte Unsicherheit und nicht so, hey, rein ins komische
Vergnügen. Nee, ist auch wirklich super, dass die auch hadern und dass die auch sagen, oh, wir hätten uns vielleicht auch mal ein bisschen eher noch mal ein bisschen informieren sollen über die ganzen Zusammenhänge und auch noch mal über den Craig Marshall und was hätten wir vielleicht noch rausgefunden oder sowas. Also sind sie doch, und Bob auch da zunehmend dann auch das Gefühl hat, oh scheiße, das war echt eine total blöde Idee. Ja, finde ich auch immer noch ganz gut, dass sie das immer noch haben, aber Justus, der ist ja so angefixt, das ist ja schon in der Zentrale, wo dann Peter auch gesagt hat, Mensch, du kriegst schon wieder deine Klasse Rätselklubscher, weil der einfach dann schon wieder so on fire ist, da irgendwie das Geheimnis zu lüften, ja, oder was das sich damit auf sich hat und so. Und die wollen aber auch gerne diese kryptischen Zeilen irgendwie auch entschlüsseln und zumindest wollen sie auch wissen, ob die anderen auch was haben oder wollen die so in dem Bus ein bisschen näher kennenlernen und bevor sie irgendwie sich mit uns Volk mischen können, nimmt der Barclay das Gespräch auf und stellt sich hin und fragt direkt und sagt, hier Leute, wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, wir können uns ja hier mal ein bisschen kennenlernen. Habt ihr auch so einen Brief bekommen? Habt ihr auch so komische, kryptische Zeilen gehabt? Und das sind alle immer erstmal so ein bisschen noch wortkarg, kommen aber so nach und nach und sagen, ja doch, ich habe auch so einen Brief gekriegt und ja, ich habe auch solche Zeilen, was habt ihr denn für welche? Und dann lesen sie sich teilweise vor, außer der eine, der Foster, das ist so ein stoppelhaariger, muskulöser, tätowierter Typ, ne? Und der hält sich noch sehr, sehr, sehr zurück.
Genau, und letztendlich haben sie alle die gleiche Situation erlebt. Keiner kannte Marshall und alle haben diesen Brief bekommen. Und auch da denke ich so, heute unter dem Stichwort Skimming, ne, da kriegst du irgendeine Mail. Ja. So, die haben, will jemand deine Bankdaten vielleicht und ne, es geht um Liebe oder um Not, ne, so wenn man den Enkeltrick nimmt oder, oder über WhatsApp, ne, dass da eine Nummer kommt, so, hallo Oma, hallo Opa, ich habe eine neue Handynummer, bitte schickt mir doch mal das. Oder es kommen plötzlich Mails von irgendeinem Typ in Afrika und der möchte dir auch gerne 15 Millionen Euro gerne vererben. So.
Ja.
Und jetzt hörte ich noch gerade, dass auch gerade, was diese Liebesbotschaften angeht, dass dann halt ne so Leute im Internet verliebt gemacht werden in einen und plötzlich geht es dann doch um Geld, dass es wohl in Asien riesige Callcenter gibt, in der die ganze Zeit solche Leute sitzen, die dann solche E-Mails verschicken und die da teilweise auch zu gezwungen werden. Und oder es geht um irgendein tolles Jobangebot, wo du nichts machen musst, aber total viel Geld verdienst und so leichte Arbeit, mega Bezahlung und es ist halt immer der gleiche Köder, es geht halt immer um Geld in irgendeiner Form.
Ja, richtig.
Und entweder wirst du mit Liebe oder mit Geld geködert, aber letztendlich wollen die immer dein Geld.
Dein Geld, ja, richtig.
Und in dem Moment, wo es irgendwas gibt, ohne was dafür zu tun, also es ist schon...
Ja, es ist immer eine schwierige Kiste.
Und da passt das, finde ich, diese komischen Briefe von einem Typ, den man nicht kennt, voll gut rein.
Ja, absolut. Und er hat auch nie gesagt, was es eigentlich gibt. Ne? Also das ist ja auch nochmal das, ne? Also wo du auch gar nicht weißt, du musst dann erstmal bestimmte Sachen machen und irgendwo hinfahren und bis dir dann überhaupt erstmal gesagt wird, um was es überhaupt geht. Ne? Also es kann ja auch nur, weiß ich nicht, ne? Also die denken jetzt ja auch die Männer, die da jetzt einsteigen, die jetzt das große Geld hoffen, ne? Und auch die Frau vielleicht, ne? So, und die drei Fragezeichen, ja, auch mehr nur wegen des Rätsels jetzt natürlich irgendwie gerne hinfahren. Außer Peter, der gerne auch das Geld wahrscheinlich auch nehmen würde, ne? Denken, sie kriegen ja sonst was. So, und dann am Ende ist es nur ein Brief oder so, ja, oder nur irgendeine Spielerei oder, ne, was ganz anderes. Ja, auf jeden Fall fahren die dann, machen nochmal Pausen, dann geht das Auto nochmal zwischendurch kaputt, dann müssen sie noch die Keilriemen reparieren und so. Also es ist nicht so eine ganz einwandfreie Fahrt dahin. Sie kommen aber auch noch in der Stadt Sonora vorbei und Bob fällt da so ein ziemlich großer Klotz an Gebäude auf. Und er wundert sich, was das hier für eine Fabrik oder irgendwas sein soll. Barclay weiß aber, dass es ein Hochsicherheitsgefängnis ist, das hier natürlich sehr abgelegen gut liegt, weil da auf der einen Seite Wasser, auf der anderen Seite hier Felsen und sowas. Ne? Also es hat so ein bisschen Alcatraz-Mut für mich, so von der Beschreibung her. Ja.
Ja, aber das mit der Abgelegenheit ist halt auch eher ein Trugschluss. Wenn halt einer weg ist, ist halt auch blöd, wenn du ihn nicht wiederfindest irgendwo im Wald. Aber da kommen wir ja später noch zu. Letztendlich landen sie dann mitten im Wald, im Tal der Klapperschlangen. Mhm. Und da soll ja Harper Knowsley 30 Jahre lang gehaust haben. Als Einsiedler.
So ein Zufall. Genau, und dann kommen sie dann dort zu der Hütte und begeben uns quasi ins fünfte Kapitel, Nacht des Grauens. Ja, also da ist schon mal hoffnungsvoll in die Nacht in die Hütte.
Aber die Hütte ist eigentlich ganz cool. Es gibt halt Strom und für jeden gibt es auch ein Zimmer. Telefon und PC und sowas gibt es halt nicht. Aber naja, also könnte schlimmer sein. Außerdem ist der Kühlschrank auch gut gefüllt. Der Sam sagt, so, hier habt ihr meine Handynummer, ich bin da mal weg.
Also genau, wenn was fährt ist, der Busfahrer auch noch weg. Genau, da bin ich dann 2 Stunden später da. Vor allem ruft mich einfach an, das ist in der Hütte, keiner hat Empfang. Also finde ich auch immer sehr sportlich, ne, so eine Aussage zu treffen.
Macht's und dann wird auch schon klar, und auf dem Tisch liegt ein Brief von Marshall. Da denkt man schon, okay, irgendjemand muss ja den Brief da hingelegt haben, wird ja Marshall nicht selber gewesen sein. Die Hütte ist bezugsfertig, ne? Der Kühlschrank, wie ich sagte, ist halt voll. Das heißt, der muss schon seine Helfer haben.
Ja. Ja, alles irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, also ich finde es jetzt, es wird nicht besser. Mhm. So eine abgelegene Hütte irgendwo im Wald, keiner weiß irgendwas, man hat kein Netz. Es könnte auch sein, dass der Marshall gleich zur Tür reinkommt und die abends mal zum Abendessen alle lecker verspeist oder
Richtig. Ja, nee, das ist total, total gruselig. Ne? So, und dann, essen sie noch was und unterhalten sich noch ein bisschen, gehen dann schlafen und dann werden wir quasi im Absatz dann in einen Traum reingeworfen von Peter, der in der Schule ist, im Chemieunterricht und da irgendwie ganz wirr da durcheinander träumt, ja. Und das dann so endet, dass der Lehrer auf einmal mit dem Finger an der Tafel kratzt, so. Und dann Peter auf einmal, das Geräusch, das kommt irgendwie gar nicht von der Tafel, sondern irgendwie wird er dann schon so ein bisschen wach und dann sieht er auf einmal, wie da so eine Gestalt vorm Fenster steht mit Hut und übelst langen Fingernägeln und gegen die Scheibe, da an der Scheibe rumkratzt. Und ist er erstmal so perplex, dass er gar nichts machen kann. Und dann fängt er doch irgendwann an zu schreien und macht sie alle wach und sagt, da steht der Harper Knowsley vor dem Fenster.
Und da muss ich ja sagen, Peter, also einerseits ängstlich, aber dann rennt er ins Wohnzimmer, schnappt sich einen Schürhaken und flitzt aus der Hütte raus.
Geil, oder? Aber wie?
Der ich so, ich würde mich einfach wieder im Bett verstecken und die Decke über den Kopf ziehen oder mich im Klo einschließen vielleicht. Aber er findet keinen.
Nee, draußen ist nichts. Sie werden alle wach und fangen an zu suchen. Dann hören sie draußen Wendy schreien und stellen auch fest, dass der Foster nicht da ist. Der kommt dann später irgendwie nochmal wieder zur Tür rein. Und sie gehen dann zu Wendy ins Zimmer und finden da auf dem Bett auch nochmal so einen Zweizeiler. Ja. Und von Harper Knowsley unterzeichnet, ne? Auch nochmal so ein wirrer Text. Mhm. Und Justus wühlt in der Schublade nach ihrem Tagebuch, um zu gucken, dass es nicht ihre Schrift ist, die da drauf ist. Finde ich ja ganz clever. Und so ist erstmal eine weg.
Ja, toll. Also auch da denke ich so, warum geht ihr in so eine Hütte? Also das ist doch sehenden Auges. Naja.
War zu erwarten.
Ja. Hätte noch schlimmer kommen können, aber eine ist schon weg. Toll.
Eine ist schon weg. Da
so, im nächsten Kapitel kommt dann Foster wieder zurück. Er sagt, er war Luftschnappen. Ja, der läuft da auch mal nachts durch den Wald.
Klar, super. Der kennt's.
Er hätte nichts mitgekriegt. Dann in der Nacht machen sie noch eine kurze Suche, finden aber nichts. Mhm, und Justus sagt, da müssen wir im Hellen nochmal gezielt suchen. Diese nächtliche Suche gibt es zum Beispiel im Hörspiel auch nicht. Die haben sie schon mal weggekürzt. Braucht man auch nicht.
Ja, genau,
am nächsten Morgen gehen die halt in aller Ruhe mal raus, weil sie haben ja auch kein Netz. Denn Barclay sagt, lass uns die Polizei sofort anrufen. Aber natürlich, wie praktisch, ist halt kein Netz da.
Richtig. Jetzt müssen sie sich auch erstmal organisieren, ne? Die wundern sich dann auch so ein bisschen, warum Justus da so ein bisschen das Zepter an sich reißt, wo er sagt, ja, wir sind halt Detektive, und er offenbart sich halt und zeigt auch die Karte und sagt, also wir kennen uns schon so ein bisschen aus mit solchen Fällen, ne? Und wir brauchen auch mal jemanden, der hier so ein bisschen mal koordiniert und organisiert und so. Und dann wird es aber auch noch der Foster, glaube ich, irgendwie am liebsten übernehmen, und dann aber so, ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt als nächstes machen. Sagt, ja, dann lass mich das doch machen. Ich kann das schon. Justus setzt sich da ziemlich gut auch durch, und dann sagen sie eben auch, ja, lass uns lieber da am nächsten Tag mal in Ruhe suchen. Und Godfrey, also ist auch einer, der mit dabei ist, der gibt doch so ein bisschen zu bedenken und sagt, ja, aber macht euch das nicht stutzig, warum wir eigentlich alle hier sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwie um Geld geht, dass wir hier wirklich irgendwas erben sollen, sondern irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass wir alle, ja, ich bin jetzt aber auch nicht hier das Sonnenschein-Mariechen, dass wir hier irgendwie vielleicht auch hingelockt wurden, damit sich an uns gerecht werden kann. Ja, also wir machen
Rache, genau, er bringt Rache mal rein.
Ja, ja. Und alle sind, brauchen ja irgendwie Geld, ne? Also alle sind irgendwie, ne, klar, ne? Und er sagt aber auch, ja, bei euch dreien bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ihr jetzt wirklich des Geldes wegen da seid oder ob ihr jetzt einfach nur hierher gelockt wurdet, weil ihr halt Detektive seid und hier irgendwas, ne? Also das macht er dann schon auch auf, und genau. Also sind sie jetzt schon auch eigentlich fast alle einig, dass es hier eigentlich nichts mehr zu erben gibt, ja?
Mhm.
Ja.
Im Hörspiel gibt es dieses Kapitel, was jetzt kommt, nicht. Das ist ein kurzes Kapitel, da reden die drei Fragezeichen in ihrem Zimmer noch so ein bisschen darüber, ob es jetzt wirklich Rache sein könnte oder ob die Entführung von Wendy vielleicht nur gestellt war. Und sie überlegen so ein bisschen, an diesem Rätsel noch ein bisschen rumzuknuspern. Sie wollen halt auch die anderen nochmal nach den Textzeilen fragen, haben aber keinen Erfolg, weil die da irgendwas auch nicht rausrücken wollen. Und stellen ihre eigenen Sachen oder die, die sie schon kennen, stellen sie dann auf den Kopf, aber es kommt irgendwie nichts dabei raus.
Ja. Sie können es nicht dechiffrieren, ne? Es ist tatsächlich irgendwie ziemlich, versuchen wirklich alles, und auch selbst, weiß nicht, die Originaltexte von Wendy, haben sie den Originaltext und ihren eigenen, und machen auch mit Graffit da irgendwie, dass man unterhalten es gegen das Licht und so, als ob da nicht noch irgendwas zu holen ist, aber sie kommen da einfach wirklich gar nicht weiter. Und am nächsten Tag beginnt die Suche nach Wendy, und sie teilen sich tatsächlich auf. Das auch, ich habe auch erst gedacht, also als ich angefangen habe zu lesen, dachte, okay, sie teilen sich auf, dachte, die drei gehen dann zusammen los, aber nein, sie packen sich jeder einen der Männer, und es sind ja eigentlich vier Männer, aber der Foster zieht alleine los. Und so hat
der halt, sagt, er und sein Bowie-Messer sind schon ein ganz gutes Team.
Genau. Richtig. Und der macht da so einen Alleingang, und dann haben halt die anderen drei dann immer noch einen Mann an der Backe, ne? Den Godfrey, den Barclay und den.
Dingens. Ich kann die auch alle nicht
Bristol,
wirklich auseinander.
Bristol.
Ja.
Genau.
Und ja. Sie haben, aber das haben sie mitgenommen, die drei Jungs, sie haben auf jeden Fall Walkie-Talkies dabei.
Das finde ich cool. Das finde ich sehr, sehr gut, dass die da wenigstens noch irgendwie kommunizieren können. Ne?
Genau, und dann trennen wir uns auch in diesem Kapitel. Wir gehen erstmal mit Peter mit, der dann auch, weil Barclay ihn halt fragt, und habt ihr jetzt mal an dem Rätsel ein bisschen rumgerätselt? Und er sagt, ja, haben wir, aber wir haben auch nichts rausgekriegt. Und dann kommt ihm auch so der Gedanke, dass vielleicht sie wirklich zu dieser Gruppe dazu gepackt wurden, weil sie sich mit Rätseln gut auskennen. Vielleicht ist das ja jemand, der ein Rätsel rauskriegen möchte. Auch das hatten wir ja schon wirklich öfter in Fällen der drei Fragezeichen, dass sie eben so, dass ihre Spürnasen genau dafür eingesetzt wurden, dass sie irgendwas rauskriegen sollen.
Ja, es ist ein sehr, sehr guter Gedanke, und es ist auch sehr sinnhaft, ne? Genau.
Dann sind wir bei Justus, der ist mit Godfrey unterwegs. Godfrey ist aber irgendwie bockig und kooperativ und will irgendwie auch nichts machen und redet auch nicht mit ihm.
Nee, gar nicht. Ne? Der geht auch in eine völlig falsche Richtung immer, und dann, ja. Ne, also so ganz, ganz merkwürdig. Der tut einem richtig leid, Justus. Genau, und die kommen da auch nicht wirklich zu irgendwas zu finden, und dann sind wir aber noch bei Justus, als sich plötzlich Bob meldet, ne, übers Walkie-Talkie und um Hilfe bittet. Ne?
Genau, und dann springen wir sofort zu Bob, aber ein bisschen zeitlich zurück, der ist mit Bristol unterwegs und der will zwischendurch pinkeln, und Bob sagt, ach, das hätte er eben noch in der Hütte machen können, so, und Bob denkt ein bisschen übers Rätsel nach, und plötzlich ist Bristol halt weg.
Ja.
Und Bob sieht nur noch so einen Zettel im Gebüsch liegen, und als er danach angelt, spürt er plötzlich einen Schmerz, hat das Gefühl, er ist gebissen worden, und denkt sofort an eine Klapperschlange und schreit ganz laut um Hilfe.
Ja.
Und diesen Ruf gibt's halt, also dieses laut nach Hilfe rufen und das Anfunken von Justus gibt's so in der Form im Hörspiel nicht. das wurde da ein bisschen stärker gekürzt. Haben ja. sie aber ganz gut aufgefangen. Aber es ist schon spannend im Buch, weil da sind wir halt wirklich die ganze Zeit in der Szene.
Ja, das ist super. Ne? So, und dann ist es halt wirklich, dass du ja denken musst, okay, es ist halt schon scheiße, wenn dich da irgend so ein giftiges Vieh vielleicht gebissen hat. Gell? So, das ist ja erstmal so, na toll. Ja. Mhm.
Dann im nächsten Kapitel, Peter läuft dann halt hin zu Bob, findet den auch, aber der wurde wohl nicht von einer Klapperschlange gebissen, denn Bob sagt auch, die Symptome hätte er nicht, er kennt sich da ganz gut aus.
Ja.
Er meint, es sei ein Langschwanzwiesel.
Na, das sagt aber nicht Bob, glaube ich, das sagt dann der Barclay oder irgendjemand, der das dann sieht und sagt, weil ich, oder?
Weiß ich gar nicht mehr, wer es sagt.
Weil die also irgendwie, sie hören ja dann noch, wie es raschelt und dann rennt das ja dann weg und dann sehen ja. sie, ah, guck mal, das ist hier so ein Langschwanzwiesel.
Ist übrigens klar. ganz süß, ist so ein Marder. Ja, und ich würde ja einfach nur sagen, es ist ein Wiesel. Das ist so schokobraun mit einem weißen Latz. Und wohnt halt auch in den USA, da sind die Viecher total häufig. Also ja. Langschwanzwiesel sind in den amerikanischen Wäldern heimisch. Und dann kommt auch irgendwann Justus um die Ecke.
Ja, so geil, wie er gleich kommt, nein, lass die liegen, nicht bewegen und blablabla. Also, er ist also voll dran. Und
bis
dann
Bob mal klarstellen kann, nee, keinen Schlangenbiss, lass mal. Aber Bristle ist weg.
Ja.
Und sie angeln dann diesen Zettel aus dem Gebüsch. Und da stehen dann auch Nosley-Zeilen drauf. Mhm. Dann kommen Foster und sein Bowie-Messer zurück. Und Godfrey sagt so, passt auf, lass uns doch in der Hütte warten. Und ich denke, das ist eine super Idee.
Ja.
Ist doch safe da. Ich würde vielleicht auch auf der Hütte warten, bis irgendwann Sam wiederkommt. Aber gut, mit mir hätte man auch keinen Fall.
Ja, und dann wäre es ja auch vielleicht auch erstmal ganz gut, doch den Biss erstmal zu versorgen. Ne? Also um da mal zu gucken, dass man da vielleicht ein bisschen was drauf macht, das ein bisschen verarztet. Macht der Justus auch tatsächlich und hat dann also diese typische Jod-Tinktur, ne, die er wirklich extrem färbt, ne? Macht er da drauf und macht den Verband dran. Dann stört die Uhr und das ist der linke Arm, den sich Bob verletzt hat und kriegt die Uhr jetzt an die andere Seite.
Genau, im Hörspiel ist es auch so, dass sie wieder zur Hütte gehen und Justus nach allen Regeln der Kunst oder Nichtkunst Bob dann aufwendig da verarztet und der stöhnt ja, als wenn es ihm ans Leben geht. Ich musste auch kurz an die silberne Spinne denken, wo er da irgendwie in der Zelle irgendwie so
Ja, genau.
Aber da wird dann auch schon so eingestielt, aha, da wird halt verbunden, da wird halt ordentlich mit Jodtinktur rumgesuppt und die Uhr kommt ans andere Handgelenk. Kurze Frage, wo hast du denn deine Uhr?
Links.
Links. Und du bist Rechtshänderin?
Ja.
Genau. Hat mich meine Mutter letztens gefragt, weil da mussten wir nämlich die Uhr auch, weil sie da eine Kanüle hatte vom Krankenhaus und da haben wir die Uhr auf die andere Seite gemacht und sie so, warum ist denn die Uhr eigentlich links? Und dann habe ich ihr noch erklärt, weil ich das letztens in einem anderen Zusammenhang nämlich auch gelesen habe. Also der Rechtshänder macht die Uhr halt ans linke Handgelenk, weil er sich die Uhr ja in der Regel selber umbindet.
Ja.
Und mit der rechten Hand ist er ja geschickter.
Richtig.
Versuch mal mit der Hand, die nicht deine Arbeit, deine Schreibhand ist, das auf der anderen Seite zu machen. Das
schwierig.
Ist
schwer. Kommt auf den Uhrenverschluss an, aber ich mag sie einfach auch nicht rechts haben. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich würde nicht rechts auf meine Uhr gucken. Ne? Also
aber vielleicht
wenn ich
ist
auf die Uhr gucke, mache ich so, aber es ist Gewohnheit wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber weil sie immer links ist. Also ich glaube, wenn du jetzt Linkshänder wärst, dann, ich glaube, weil nämlich Linkshänder die Uhr rechts tragen, aus dem gleichen Grund, weil sie mit der linken Hand geschickter sind und so ein Uhrverschluss ist ja gar nicht so, mit dem Dorn ist ja wie so ein Gürtel,
ja, gut,
das ist ja gar nicht so einfach.
Also wenn man tatsächlich, genau, wenn das durch Loch schieben muss, wenn das aber so ein Schnappverschluss ist, den du einfach nur zudrücken musst,
oder Gummiband gibt es ja auch.
Dann ist es ja total easy und aber auch selbst wenn ich jetzt so eine Uhr hätte, also die ich jetzt einfach nur, na, aber das ist wahrscheinlich die Gewohnheit, die sie mir ans linke Handgelenk halt kann ich
ja, aber ich glaube, da kommt es ursprünglich her, genauso wie ja früher. Deshalb, wir haben das ja mal besprochen mit Westen oder Jacken, wo bei den Männern die Knopfleiste ist, weil sie, wenn sie Rechtshänder sind, mit der rechten Hand unter den Mantel greifen nach ihrem Säbel.
Ja, genau.
Und deshalb muss es so offen sein, dass sie mit der rechten Hand gut da reinkommen.
Ja, genau.
Und da ist schon einiges dran. Klar, heute, wo die Uhrenarmbänder alle anders sind, aber so klassisch früher war das ja oft immer so ein Lederarmband mit so einem Dorn. Ja,
genau, mit den Dornen, genau, richtig. Und nee, das passt schon.
Ne, da kommt es halt ein bisschen her und das merken wir ja bei Kleinigkeiten schon. Also ich bin ganz gut, ich bin ja ein bisschen beidhändig. Also ich male zum Beispiel mit links und mache so verschiedene Dinge automatisch. Ich koche auch mit links, der Löffel ist bei mir immer auf 8 Uhr bei der Uhr.
Mhm.
Bei anderen ist sie halt auf 16 Uhr, glaube ich. Beim Rechtshänder ist sie auf der, ne, würde die Uhr, würde der Löffel da so liegen. Aber manche Sachen mache ich, glaube ich, ohne es zu wissen, immer mit einer bestimmten Hand. Und wenn man dann die Hand wechseln muss, wie letztens musste ich mir die Zähne mit der anderen Hand putzen. Mhm. Das war sehr grobmotorisch, wenn man die andere Hand nimmt. Ist aber auch gut fürs Gehirn, wenn man da mal so ein bisschen, auch mal die andere Hand ein bisschen trainiert. Deshalb, wenn man mal Zeit hat, auch mal mit der anderen Hand schreiben. Das ist jetzt durchaus mal ganz gut fürs Gehirn, um da so ein bisschen was zu vernetzen. Mhm. So viel zu rechts und links. Und genau, ihr merkt schon, es wird nachher noch mal wahrscheinlich drum gehen.
Richtig, also es ist eine recht wichtige Information. Und sie hören dann aber auf einmal so ein bisschen wie so eine Art Grollen und denken, okay, aber es ist doch gar kein schlechtes Wetter für Gewitter oder so. Und gehen dann raus und hören dann tatsächlich Hubschraubergeräusche, ne? Also Rotorgeräusche. Und dann fegt auch ein Hubschrauber über die hinweg ziemlich schnell. Sie versuchen dann irgendwie noch auf sie aufmerksam zu machen, aber keine Chance, der fegt da so schnell an denen vorbei. Der konnte die gar nicht sehen. Genau. Und wir befinden uns jetzt wieder im nächsten Kapitel. Zopf oder Karl?
Und sie haben jetzt beschlossen, dass sie sich jetzt auf den Weg, sie haben Proviant eingepackt und sie machen sich jetzt auf den Weg. Sie wollen den Busspuren folgen, um vielleicht, wenn sie nach Westen gehen, lange genug, einfach wieder auf Spuren von Zivilisation zu treffen, um da halt dann ein Netz zu haben oder um Hilfe bitten zu können. Richtig. Und währenddessen, weil sie halt nichts zu tun haben, während sie da durch den Wald laufen, gucken sich die drei Fragezeichen halt nochmal auch die Zeilen von Nosley an. Und sie kriegen, glaube ich, erstmal auch welche von Godfrey. Also die anderen haben dann auch so die Zeilen mal rausgerückt.
Ja.
Und dann finden wir zum Beispiel da das Wort, also das seltsame Wort Beheimnisse. Also mit B statt mit G wie Geheimnisse.
Genau. Und hat man ja gerne,
Da sind auch in den anderen sind auch seltsame Worte drin, die es so eigentlich nicht gibt. Auch Elle, ne? Elle am Besen. Und Bob sagt, ja, es gibt ja auch einen Frauenvornamen, der heißt so. Und in der französischen Sprache gibt es das Wort Elle ja auch. Oder für Unterarmknochen, das heißt ja auch Elle. Oder eine Maßeinheit, das kann alles möglich sein. Aber sie kommen halt auch da, das ist alles relativ unfruchtbar. Sie kommen da irgendwie nicht weiter.
Aber es ist ja schon mal ein Hinweis, dass in jedem Rätselzeile irgend so ein Wort drin ist, was es eigentlich gar nicht gibt. Ne? Mhm. So, was irgendwie sehr verschandelt, abgewandelt oder irgendwas ist, ne?
Ja. Und jetzt gabelt sich der Weg im Wald plötzlich und Justus schlägt vor, sich kurz zu trennen, bis man die Busspur wiedergefunden hat und dann wieder zurückzugehen und den anderen Bescheid zu sagen.
Mhm.
Blöd ist nur, dass beide Gruppen jetzt auch Spuren finden, die aussehen wie ein Bus.
Ja, das ist merkwürdig.
Und sie wissen es jetzt halt nicht wirklich genau. Ja. Und dann gehen sie mal einfach und wandern durchs Gelände.
Ja, und irgendwann kommen sie zu der Brücke, wo irgendwie mal was drüber gefahren ist, aber das ist sehr kaputt. Also da kann keiner mehr so richtig drüber fahren.
Die ist richtig kaputt, da ist ein Loch drin. Und an die Brücke können sie sich sogar noch erinnern. Da müssen sie wohl mit dem Bus schon drüber gefahren sein. Mhm, aber in der Zeit, seitdem sie drüber gefahren sind, hat das Ding plötzlich ein Loch.
Genau, und dann vermuten sie erst um den Felseinschlag oder ob sie vielleicht gesprengt wurde, also ob sie wirklich mutwillig zerstört wurde oder ob es ein blöder Zufall ist. Genau, müssen auf jeden Fall einen anderen Weg finden und laufen dann noch mal ein bisschen weiter und finden dann noch so eine Hängebrücke.
Genau, im Hörspiel haben sie die erste Brücke einfach weggelassen und gehen direkt zur Hängebrücke, weil irgendwo muss man ja kürzen.
Klar.
Das Hörspiel ist, glaube ich, 70 Minuten. 70 oder 60, warte.
Eine Stunde 11, es sind 70 Minuten,
71 Minuten.
Genau,
also man hat schon ein bisschen mehr Zeit als bei einer Kassette, die ich letztens auch nochmal nachgeguckt habe, jetzt für den Podcast. Damals die klassische Länge einer Drei-Fragezeichen-Kassette war zwischen 42 und 44 Minuten.
Krass, Wahnsinn.
Beide Seiten zusammen. Ja,
genau.
Das galt aber als mit am stabilsten. Denn wer von uns sich zum Beispiel noch an Mixtapes oder an Aufnahmen auf 90er-Kassetten zum Beispiel, für 90 Minuten, jede Seite eine 45 Minuten, dreiviertel Stunde erinnert, der weiß, die waren immer am anfälligsten. Da ist schon mal eher das Band gerissen, da hat schon mal was geleiert und da hatte der Kassettenrekorder viel mehr zu tun. Und deshalb galt halt, weil die ja damals sich auch gedacht haben, so eine Kassette hört man nicht einmal, sondern die hört man immer und immer wieder. Jedenfalls Kinder. So, das müsste dann schon von einer gewissen Stabilität sein. Und da hat sich rausgestellt, und sie können ja auch nicht jede Kassette anders lang machen. Das hat ja was mit dem Produktionsweg zu tun. Das heißt, in der Regel sind die halt alle gleich lang, weil da kommt immer dieselbe Art von Band drauf.
Ja.
Und deshalb war das halt irgendwie, also länger als eine Viertelstunde, beide Seiten zusammen, war es halt nie.
Ja, richtig.
Und jetzt hat man schon ein bisschen mehr Zeit, deshalb kann man schon ein bisschen mehr drin lassen, aber ich finde auch, die erste Brücke kann man sich sparen.
Absolut, absolut. Es ist ja natürlich ein bisschen dann noch bedrohlicher, wenn du sagst, okay, da hat vielleicht jemand was mutwillig kaputt gemacht, lass mal woanders hingehen. Da kommen wir zu einer noch gefährlicheren Brücke, ne, die dann auch also wirklich ganz, ganz wackelig und sowas ist und wo man auch nicht weiß, ob da die Bretter halten. Und Bob wird es halt zuerst drüber geschickt, weil er der leichteste ist von allen, ne, damit man gleich gucken kann, okay, müssen sie nicht gleich den schwersten drüber schicken, damit es gleich futsch ist. Dann kommt der Rest so langsam und am Ende sind dann nur noch Foster und Justus übrig, die dann so ein bisschen drum hadern, wer jetzt wohl schwerer ist. Und dann holt der Foster eine Münze raus und verspricht sich da und sagt dann zu Justus Zopf oder Karl, Kopf oder Zahl. Ne? Also das ist kennt man ja klassisch, ne? Also diese Buchstabenverwechsler, ne? Also das ist
so verbuchseln,
passiert, ne? Mir auch ganz, ganz oft. Das ist echt manchmal sehr, sehr lustig.
Aber wir wissen nicht genau, woran es liegt. Vielleicht Nervosität, Unaufmerksamkeit, Müdigkeit kann zum Beispiel sein, dass man dann nachher irgendwie Quatsch redet. Genau. Aber Justus hat da so eine, fängt schon auf jeden Fall der Denkapparat bei ihm, kommt so ein bisschen ins Arbeiten und er muss dann aber selber auf diese Brücke und die schwankt halt ordentlich und ich weiß, wie unangenehm das ist, als ich auf dem Skywalk im Sauerland war. Der ist relativ neu, der ist 700 Meter lang, der ist halt auch, unten sind ganz viele Bäume. Ich habe ja gar nicht so das Problem mit Höhe, aber zu dem Zeitpunkt, es waren auch Ferien, es waren eine Menge Leute auf der Brücke, über 100 und dieses Ding hat halt gewackelt wie irre. Und da habe ich auch irgendwann gemerkt, nee, es fühlt sich nicht gut an, ich gehe zurück.
Ja.
Und deshalb kann ich Justus schon verstehen, wenn dieses Ding so stark hin und her wackelt, das macht halt was mit einem.
Ja.
Und da überträgt sich halt auch vielleicht eine Angst, die vielleicht im ersten Moment nur psychologisch ist. Ich glaube, die macht auch was mit dem Körper.
Ja, absolut.
Dass man eine körperliche Angst hat, dass einem die Knie ein bisschen weich
werden. Naja, absolut, absolut. Aber nichtsdestotrotz, ne, so, er ist dann zwar trotzdem echt da angespannt und so, aber dann trotzdem fällt ihm da wieder geistesblitzmäßig da dieses Zopf oder Karl ein und auf einmal hat er den Geistesblitz, wie man das Rätsel löst und will das schon so, sage ich mal, zurufen und dann schreit Bob aber plötzlich los.
Bob schreit ganz schön viel, ne? Schon das zweite Mal. Einmal bei den Biss und jetzt schreit er wieder. Allerdings hat er auch einen guten Grund zu schreien, denn in der Gewalt des Geistes heißt das nächste Kapitel, das kommt im Hörspiel halt auch, da kommt nämlich ein Typ mit Lederkluft, bärtig, zerfurchtes Gesicht, dolchartige Fingernägel. Und der hat mal ein Messer, das hat Bob auch sofort am Hals.
Ja, no. Und das ist halt, also eindeutig sieht er aus wie Harper Knowsley, ne? Also der hat sich da echt da gut verkleidet. Oder es ist eben sein super alter, 100 Jahre alter Geist.
Peter und ich glauben, das ist genau der letzte Nacht am Fenster gekratzt hat.
Sowieso, ja klar, das ist der gleiche Harper Knowsley. Genau, und der will jetzt, dass die wieder gehen, also über die Brücke verschwinden sollen. Jetzt gehen die alle wieder rüber, außer Bob, den hat er natürlich in seiner Gewalt und will aber auch wissen, wie das Rätsel ist. Mhm.
Die sollen das Rätsel lösen, genau. Sonst wird es Bob schlecht ergehen.
Ja.
Und dann fängt er an dem Seil von der Brücke rumzusäbeln.
Und Justus sagt aber, ich kenne doch, ich weiß doch die Rätselslösung. Der Schatz ist in der Hütte. Oder unter der Hütte.
Und was ganz spannend ist, Harper Knowsley sagt halt, nee, das ist Unsinn, schneidet das Seil halt durch und wir denken, nein. Und im Hörspiel ist es ja auch so, da hört man aber Justus noch stärker improvisieren, finde ich. Also im Hörspiel, das wird mir im Buch nicht ganz so klar, was er damit eigentlich bezweckt, ob das ein Ablenkungsmanöver ist oder ob er es wirklich weiß. Ich finde, im Hörspiel ist relativ schnell klar, er muss sich irgendwas ausdenken, um diesen Geist oder diesen Angreifer oder so irgendwie in Schach zu halten.
Ja. Das stimmt.
So, und da fällt mir ein, Hütte.
Ja, genau. Unter der Hütte. Das müsste unter der Hütte sein, genau.
Resultat ist in beiden Fällen aber das Gleiche. Die Brücke ist kaputt und sie können halt nicht hinterher und müssen sich jetzt halt was ausdenken. Und jetzt wird im Hörspiel wieder ordentlich gekürzt, aber im Buch bleibt sehr spannend, weil sie sich ja jetzt überlegen müssen, wie machen wir das? Sie haben also Justus und Peter haben Bob noch so ein bisschen Mutmachendes hinterhergerufen, so wir finden dich.
Ja, genau.
Und Foster und Godfrey sagen so, wir könnten noch mal zur Hütte gehen und holen schon mal die Kohle.
Ja, geil, genau, wir wissen ja jetzt, wo es ist. Genau. Echt. Oh, Wahnsinn.
Okay, also sie wollen dann zur nächsten Brücke, finden auch eine, aber die trägt nicht.
Ja.
Und jetzt ist so ein bisschen Mission Impossible, ne?
Ja,
so.
Jetzt wird es richtig, richtig spannend, ja.
Justus macht schon mal die Lasso-Nummer, funktioniert aber nicht so wirklich. Und Peter schlägt dann vor, pass auf, ich kletter in die Schlucht und auf der anderen Seite kletter ich wieder hoch und mache da schon mal ein Seil fest und ihr müsst dann einfach auch nur runterklettern und könnt dann am Seil auf der anderen Seite wieder raufklettern. Und während Peter das halt so macht, habe ich halt wirklich so ein bisschen Tom Cruise in Mission Impossible so kopfüber.
Ja, aber wirklich nur mit ist tatsächlich auch so. Er hängt ja dann auch an dieser Spalte und muss sich da wirklich hochziehen und schreit da sich die Seele aus dem Leib, um sich da echt da die ganzen Kräfte zu mobilisieren, da jetzt nicht abzuschmieren. Das sind ja auch so 10, 20 Meter, die da runterführen. Also er ist ja da auch ordentlich hochgeklettert, wirklich free climbing.
Free climbing,
ja.
Sehr,
ja. Ohne Sicherung und so, sagt ja auch der Barclay noch, sagt er, sag mal, bist du doof, du kannst da nicht ohne Sicherung hoch. Sag ja, komm, also ich habe schon Schlimmeres gemacht. Alles klar, Peter. Ja, also es ist mega mutig, ne? Es ist mega krass. Also dann ja. Geht er da hoch und dann können die da klettern, ne?
Ja, aber auch das, jetzt wird Justus so, ach ne, der kleine Dicke muss sich ganz schön anstrengen und die letzten Meter müssen sie ihn hochziehen. Ich sag dir, ich wäre vielleicht halbwegs in diese Schlucht gekommen, aber dann hätte ich mir, glaube ich, hätte ich mich am Seil festgehalten und die hätte mich bis ganz oben ziehen müssen. Ja. Also an einem Seil hochklettern, aua. Das würde ich wahrscheinlich im Leben nicht schaffen.
Nee. Dann müsste es schon wirklich richtig mir ums Leben gehen, damit ich da einfach alle Kräfte mobilisiere und dann wie durch Tunnel, ne, vielleicht da irgendwie, aber so habe
ich. Ja, und ich hätte gerne auch Handschuhe, weil meine zarten Hände, wahrscheinlich wäre sofort ratzefatze alles irgendwie und die richtigen Schuhe, bitteschön. Und ja, also genau. Das wird immer so schnell schön gesagt zum Kinderhörspiel, aber ich glaube, in der Realität würde ich leider da stehen und denken,
ich würd's gerne mal wissen. Genau, ich würde es gerne mal wissen. Ich kam als Kind schon kaum auf den Baum, weißt du, also ich war ja schon auch da nicht so
guter Sportlichste, ne? So, mir ging auch gerade der Baum hier, durch den Kopf.
Genau, 2 Minuten, da waren die auf den Bäumen oben und ich stand dran und dachte so, Also erstmal hatte ich als Kind schon Höhenangst oder Fallangst, ne, so. Und, nee.
Also es müssen halt die Gegebenheiten da sein. Ja. Also ich habe ja auch mal so ein bisschen in so einer Kletterhalle, habe ich ja auch mal so Sachen gemacht, aber da sind ja auch die Tritte schon vorbereitet. Richtig. Und du bist gesichert und so. Richtig. Und dann funktioniert das. Dann kann ich das auch, weil das ist ja für mich vorbereitet. Da gebe ich mich so mit so Sachen wie Höhenangst und ich falle da runter, gebe ich mich gar nicht mit ab, weil ich weiß ja, es funktioniert in der Theorie, also komme ich da auch hoch. Ja. Und je schneller man ist, umso gut. Also eben, wenn man an jedem immer lange hängt, verlassen sich auch die Kräfte. Wenn man da etwas schneller hochgeht, geht es ein bisschen besser. Richtig. Aber ich habe letztens noch drüber nachgedacht, weil wir im Moment ja auch so, wir hören ja sehr viel von Wildschweinen in den Städten und so. Mhm. Und die sind ja, die lassen sich ja auch durch nichts vertreiben. Die sind da ja, vom Menschen haben die ja auch keine Angst. Und dann habe ich mir wirklich die Szene mal vorgestellt, was ist denn, wenn dir jetzt beim Spazierengehen Wildschwein begegnet? Wegrennen, schlecht. Die Sau ist auf jeden Fall schneller als du. Ja. Das Schwein anschreien und dem irgendwas um die Ohren hauen, dann macht man es wahrscheinlich nur wütend. Also wäre wahrscheinlich das Beste, auf so einen Baum klettern. Ja. Oder gut wäre vielleicht eine Mülltonne, da käme ich wahrscheinlich noch rauf.
Ja.
Oder ich hörte auch letztens von Leuten, die halt auch in ihrer Siedlung total viele Wildschweinattacken haben und die graben halt nicht nur die Gärten um, sondern die sind dann, also da steht dann auch gerne mal schon so Wildschwein dir so Auge in Auge gegenüber und da sei ein Mann letztens auf so einen Stromkasten geklettert.
Ja, krass.
Wie gesagt, da käme ich auch noch drauf, aber wenn da so ein Baum ist und die ersten Äste beginnen auf 2 Meter Höhe, dann bin ich dem Schwein aber ausgeliefert. Mhm. Leider.
Hast du kein Schwein gehabt?
Vielleicht kann ich mich ja hinter dem Baum verstecken und wir rennen immer um den Baum rum.
Ja, ist auch geil, bis das Schwein müde ist.
Aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt noch ein bisschen Adrenalin noch dabei hat, wer weiß, ob man dann nicht wirklich so am Baum
ist. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube echt, so, wenn es ums Leben geht, das hört man ja ganz oft, ne, dass man da teilweise unmenschliche Kräfte mobilisiert. Gell? Also
darauf kann ich eigentlich nur setzen, weil nicht, dass irgendwie so eine Schockstarre einsetzt und denke, ich kann nicht.
Ja, meine Beine können mich nicht tragen. Ja, richtig. Ja, aber sie haben es aber geschafft und jetzt sind sie auf der anderen Seite der Schlucht und wollen jetzt erstmal weiter. Und
ist übrigens lustig, im Hörspiel bleiben sie in der Schlucht. Das habe ich erst nicht ganz verstanden, aber dann nimmt der Bus wohl einen anderen Weg und kommt dann auch durch die Schlucht, denn sie hören plötzlich den Bus.
Stimmt,
der Sam Bus ist kommt. Wieder da, also Sam im Buch da. Auch. Und sie fangen an zu winken, um auf sich aufmerksam zu machen.
Genau. Ne? Und der erzählt, ja, Mensch, da seid ihr ja. Und der Bristol hat mich angerufen, gell, sagt er, weil sie sich ja sagt, wieso, der ist doch verschwunden, also das kann ja gar nicht sein. Oh. Und dann kommen sie aber gar nicht so weit, sondern sie finden da, das macht ja Sinn, also zumindest im Hörspiel, also wo finden sie denn Bob dann?
Ja, unten halt, genau, der liegt da. Und da aber ist unten. Nachher die Erklärung, ja, weil...
Also klettern sie ja wieder runter im Buch, ne?
Da ist die Erklärung, Harper Nosley hat ihn wahrscheinlich runtergeschubst.
Ja, genau.
Deshalb so schwer verletzt. Genau, und im Buch ist er dann einfach, weiß ich nicht, zusammengeschlagen.
Da aber oben dann. Also
das, genau, da ja. liegt er oben irgendwie genau. so am Wegesrand ja. und genau. ist halt Blut überströmt. So.
Genau.
Bob röchelt und sie tragen ihn dann vorsichtig zum Bus. Und das ist so ein mega Schockmoment.
Ja, krass.
Man denkt, der kriegt es aber wieder ab, der ja. arme Bob.
Aber richtig, ja. So, die sind natürlich und erstmal alle total verstört, gell, und dachten, okay, was ist denn jetzt los, ja, und die wollen natürlich sofort irgendwie ins Krankenhaus fahren und, ja, kommen auch gar nicht so weit, weil dann da auf einmal eine Straßensperre ist.
Genau, zwischendurch hören sie wieder Hubschraubergeräusche über sich und was ich auch, bevor sie zur Straßensperre kommen, ist schon so, dass Justus auch wirklich, also der ist richtig mitgenommen ja. Von Bobs Zustand ja. und Peter muss ihn ein bisschen trösten
ja.
und so. Das ist halt eine ganz schlimme, also es ist wirklich eine schlimme Situation, in welchem Zustand Bob halt da auch geschildert wird. Ja, und plötzlich mitten im Wald halt Straßensperre. Und die Polizisten sind auch total bis an die Zähne bewaffnet.
Ja, also
und sehr nervös.
Richtig, richtig krass. Und die sollen doch erstmal alle aussteigen und ja, wo sie dann aber alle schon sagen, nee, das geht aber nicht, wir haben hier einen Verletzten liegen, kommen sie doch mal und gucken sie selbst, ne? Also was ist hier eigentlich überhaupt los, ne? Und da sagt der Polizist aber auch schon, dass irgendwie ein Sträfling abgehauen ja. ist aus dem Hochsicherheitsgefängnis dort in Sorona. Und ja.
Und der Typ ist mega gefährlich. Also ja.
Genau, der Polizist kommt halt rein und die stellen halt fest, dass Bob schon gar nicht mehr bei Bewusstsein ist. Ne? Also der macht Richtig. Schon gar nichts mehr. No.
Und dann, da gehen wir jetzt ins nächste Kapitel, riskantes Manöver. Und jetzt kommt eine Stelle, die sehe ich extrem kritisch. Foster will nämlich, nachdem Bob das Bewusstsein verloren hat, ihn in die stabile Seitenlage bringen. Und Justus verhindert das und sagt, der ist viel zu riskant, wir wollen nur beobachten, wir packen den mal nicht an. Und ich hatte so ein komisches Gefühl und habe nochmal recherchiert und sowohl das Deutsche Rote Kreuz als auch der ADAC und eigentlich alle, die ich so gefunden habe, raten bei Bewusstlosigkeit und ausreichender Atmung, was beides bei Bob gegeben ist, genau nämlich auf jeden Fall die stabile Seitenlage ja. zu machen. Auf ja. jeden Fall, denn das gewährleistet, dass die Atemwege halt frei bleiben und sowas wie erbrochenes Blut oder keine Ahnung abfließen können, denn der Mund des Betroffenen wird zum tiefsten Punkt bei ja. dieser Lagerung. Und das kann halt Ersticken verhindern. Und Überwachung ist dabei natürlich schon total wichtig. Aber eigentlich reagiert Justus in dem Moment denn nicht richtig. Und da sollten wir uns vielleicht alle in erster Hilfe noch mal ein bisschen schlau machen. Denn ja, wir haben immer Angst davor, was Falsches zu machen und irgendwie jemanden anzupacken. Und dann vielleicht ist der Kopf halt ab in dem Moment. Aber etwas nicht zu tun ist in dem Fall auf jeden Fall falscher, denn gerade wenn Bewusstlosigkeit eintritt, kann es schon sein, dass die Muskulatur komplett erschlafft und so Reflexe wie Husten
ja.
nicht mehr funktionieren. Ja. Und dann kann es halt sein, wenn jemand auf dem Rücken liegt zum Beispiel, dass der dann halt wirklich an seiner Zunge, an Speiseresten oder an Blut oder so erstickt.
Ja, ja und dadurch, dass er ja auch schon so blutüberströmt zugerichtet ist, muss ja. man davon ausgehen, dass da irgendwie Verletzungen ja vorhanden sind, ja. Und da wäre es eigentlich schon ratsam. Ne? Ich meine, das ist jetzt, ich glaube, wo was so ein bisschen konträr ist, so, ist so dieses Motorradunfall Helm ab, Helm an ja. Geschichte, ne? Um da die Wirbelsäule nicht zu verletzen und sowas. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was jetzt so ein bisschen vermischt ist. Ne? Also wo
und das ist auch immer die Angst. Ich weiß
Justus
noch selbst,
da dann nicht jetzt ihn bewegen will, weil er denkt, okay, er hat wahrscheinlich, wenn er da die Schlucht runtergestürzt ist, jetzt sage ich mal jetzt laut Hörspiel, ne, sich irgendwas gebrochen oder irgendwelche Wirbel.
Ja, aber ersticken, ne? So, geht auf jeden Fall schneller.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja dann, also musst du ja gegenrechnen, okay, es droht ja jetzt zu ersticken und dann legt man ihn in die stabile Seite und die haben ihn ja auch gerade schon in den Bus reingetragen. Es ist ja nicht so, dass ja. er noch an Ort und Stelle liegt, sondern sie haben ihn ja schon bewegt. Ne? So,
und also man dann, macht es ja ganz vorsichtig, ja klar, genau. Also es ist ja auch ja. so, bei der stabilen Seitenlage muss der Kopf ja auch überstreckt werden, eben ja. genau, damit die Atemwege ja. halt hier frei sind, aber da muss man sich halt dann für was entscheiden, aber die Gefahr, an was zu ersticken, ist halt viel größer, als dass da jetzt ja. wirklich irgendwie eine Fraktur ja. ist. Das ist ja. ja selbst auch so, dass viele Angst haben, bei der Wiederbelebung, dass sie halt Angst haben, ja, und wenn eine Rippe bricht, ja, dann bricht halt eine Rippe.
Ja.
So, genau. Hauptsache, wir kriegen genau. eben, ja, ja, Hauptsache, wir kriegen das alles mal, und selbst bei Fachkräften ganz oft brechen Rippen.
Ja.
Aber das sind so Kollateralschäden, da kümmert man sich dann halt später drum. Richtig. Und dass das jetzt dann die Lunge perforiert und man dann daran stirbt, ist viel geringer, als dass jemand einfach, ja, am Herzstillstand stirbt.
Ja, genau.
Also nochmal vielleicht Aufgabe für uns alle, nochmal erste Hilfe durchaus auffrischen und dann, ich würde mir ja halt auch mal richtig gute Kurse wünschen, weil oft wird einem immer so, das ist alles nicht so, da ich bin aus meinem letzten auch rausgekommen und dachte, ja, wie war denn das? Weil der hatte immer noch irgendwie eine Sonderregel und dies noch und nachher sind wir völlig verwirrt gewesen und wussten eigentlich nicht, auch nicht mehr so genau, was ist denn jetzt wirklich da? Und ich hätte das gerne in einfach, dass man das immer auf jeden Fall so macht.
Ja.
Und jetzt habe ich auch noch mal gelesen, so bei der stabilen Seitenlage, die 5 Ks werden dann abgearbeitet. Mit, da kommt sowas vor wie Kuscheln, das hat dann was mit der Lage zu tun, dass die Knie angezogen werden und Kaktus, das ist dann die Armhaltung. Und das kann man sich auf jeden Fall mit so einfachen Hilfsmitteln noch mal ganz gut präsent machen. Und ey, übt es einfach zu Hause. Ich glaube, auch in jedem Erste-Hilfe-Kasten ist noch mal stabile Seitenlage abgebildet. Und das kann man ja auch einfach so, ne, mit seiner Freundin, mit seinen Kindern und so ein bisschen üben und so. Es sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber also jetzt fand ich das sehr eindrücklich, dass ich halt dachte, ja, ist halt schon blöd, wenn der da irgendwie vor sich hin blutet oder hat irgendwas im Hals und dann geht halt nichts mehr, weil er halt bewusstlos ist.
Genau.
Und also von daher, also wir hätten Bob in die stabile Seitenlage gebracht, hoffe ich.
Genau, ja, auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, echt nicht schlecht. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, aber vielleicht wäre dann zu schnell schon was aufgefallen und so, ne?
Vielleicht wäre man dann auch zu nah dran gewesen am Bob so, aber natürlich gehört es ein bisschen mit zum, ja, es gehört ein bisschen mit zur Geschichte, finde ich in dem Fall aber gefährlich.
Ja.
Weil es nicht mehr aufgelöst wird.
Das
also
stimmt.
Wenn es nachher noch aufgelöst würde und so, Mist, das hätten wir eigentlich machen sollen oder so.
Ja.
Aber da würde ich jetzt einfach mal so als bisschen Moral oder Finger zeigt, so übt das nochmal und bitte lasst euch da nicht von eurer Angst leiten, sondern macht die stabile Seitenlage und jetzt üben wir das vielleicht bis zum nächsten Mal alle und dann können wir beim nächsten Mal nochmal berichten, ob es denn dann funktioniert.
Richtig.
Genau. Aber auf jeden Fall, die sitzen halt im Bus und es vergeht eine ganze Zeit und es passiert halt nichts und Justus denkt sich, ach, dann könnte ich ja wenigstens mal den Verband wechseln, dann habe ich wenigstens was zu tun beim Bob, weil der ist nämlich mittlerweile komplett Fratze, dieser Verband an seinem Arm, wo ihn ja das Wiesel gebissen hat. Wir erinnern uns.
Und dann macht Justus die Uhr vom Verband ab und ist da irgendwie auch so ein bisschen stutzig.
Hat wieder so ein komisches Gefühl, ne?
Ja, also hat ein komisches Gefühl und ja, aber irgendwie kriegt er diese Lücke nicht so wirklich zusammen. Also er kriegt es irgendwie nicht so richtig.
Er ist ja auch in einer Stresssituation.
Ja.
Also dass sein Gehirn nicht so richtig funktioniert, weil er wird ja dauernd mit irgendwelchen Informationen und Situationen beballert.
Ja.
Also sein Gehirn funktioniert nicht hundertprozentig, aber er hat die ganze Zeit, wie du schon sagst, er hat die ganze Zeit so ein seltsames Gefühl. Aber dann kommt ja der Krankenwagen. Das ist ja schon mal gut.
Genau, den haben die Polizisten gerufen. Ne? Die haben ja dann, ne, als sie den
die
gesehen
haben, andere
okay, der ist total desolat, wir müssen jetzt gleich mal einen Krankenwagen rufen. Da haben die sich drum gekümmert, genau. Ja,
und kommt genau, und dann kommen die Sanitäter und jetzt läuft Gottfried total aus dem Ruder und erzählt, ja, da war doch so ein Irrer und da sind Leute entführt worden. Und wir denken, ja, das hat Justus absichtlich den Polizisten noch nicht erzählt. Da war Peter auch am Anfang erst ein bisschen verwirrt.
Ja.
Aber Justus erklärt so, was soll ich denen denn sagen? Dass uns hier irgendwie ein toter Trapper, der 130 Jahre alt ist, irgendwie hat einen von uns entführt. Und es geht hier um komische Rätsel. Und so, das lenkt ja alles nur ab. Wir müssen hier dringend ins Krankenhaus.
Ja, genau. Richtig.
Also von daher, ich glaube, das hätte ich ähnlich gemacht wie Justus. Da hätte ich vielleicht nicht sofort alles. Das kann man ja immer noch erzählen.
Eben, ich wollte gerade sagen, genau. Und dann kommen die und wollen den auch gleich direkt mitnehmen, ne? Und,
genau, weil die prüfen halt Puls und
genau.
Pupillen.
Und dann kommen dann so ein paar Begriffe, ne? So sage ich ja, wie der Puls ist und dann, ja, es könnte eine zerebröse, rupturierte Sepsis drohen und so. Und dann nehmen die den mit und ja, und dann ist Justus einiges klar. Dann hat er auf einmal seine Synapsen geschlossen, was diese Lücke war, die ihm fehlte, ja.
Ich greife schon ein bisschen vor, aber so bei solchen Begriffen werden wir auch immer skeptisch.
Total, nennen.
Also
total.
Bei Sepsis, klar, da gehen bei mir auch alle Lampen an, weil
also
Sepsis, halt Blutvergiftung, ist schon total gefährlich.
Ja.
Und was ich auch nicht wusste, in Deutschland erkranken nach Angaben von so einem Aktionsbündnis, die haben da mal Zahlen erhoben, 230.000 Menschen an den Folgen einer Blutvergiftung. Und alle 6 Minuten stirbt auch einer daran.
Krass.
Und es ist eine der häufigsten Todesursachen, weil Bakterien dann halt in den Blutkreislauf über eine Wunde gelangen und dann kann es innerhalb von Stunden zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung kommen und Zeichen sind halt schnelle Atmung, schneller Puls, Fieber. Passt aber nicht auf unseren Bob. Dafür ging das auch viel zu schnell, weil der ist ja gerade hat ja gerade erst die Verletzung gehabt.
Ja.
Und zerebrös habe ich nachgeguckt, das ist erfunden.
Ja.
Und rupturiert heißt gerissen oder das durchbrochen. Ist, ja. Also ich glaube, bei einem Blinddarm sagt man das oder so ein Aneurysma, so ein Blutgerinnsel kann reißen.
Richtig.
Also es klingt wichtig, aber passt aber nicht es so.
Passt gar nicht, ja. Und das, dann wird man richtig stutzig. Und als ich damals das Hörspiel das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Da habe ich dann auch gemerkt, so jetzt passt hier irgendwas so gar nicht zusammen. Und es ist auch Justus klar. Und der muss natürlich jetzt schnell handeln.
Ja, das finde ich ganz gut. Er entwickelt schnell einen Plan, spricht es mit Peter.
Ja.
Wir wissen nicht genau, worum es geht, aber die beiden haben da irgendwas ausgekungelt. Und im Endeffekt greifen sie dann die Sanitäter an, ne?
Ja, also ziemlich geil. Also die bringen die dann zu Fall, ne? Also Peter bringt den einen zu Fall und dann hat Justus nämlich gesehen, auch als der sich über den Bob gebeugt hat, dass der eine Waffe hat, der Sanitäter. Und Justus kriegt das echt gut hin, in so einem John Wayne-Moment ihm irgendwie die Waffe zu entreißen und ihn damit zu bedrohen. Ziemlich geil. Also das hat man ja nur auch selten, dass Justus mit einer Waffe auf jemanden zielt. Ne? Also fand ich schon ziemlich nice.
Und dabei, also die tragen halt gerade den verletzten Bob in den Krankenwagen und dann fallen irgendwie Bobs Beine runter und Bob steht plötzlich auf.
Mhm.
Und der andere Sanitäter hat plötzlich auch eine Waffe.
Ja.
Und im Hörspiel ist es halt auch so, dass Bob Quipp lebendig dasteht und auch so einen Ballermann hat.
Ja,
so.
Genau. Ja, sagt er, ich habe einen Ballermann.
Ja, sehr ernst zu nehmen und total Bob-Jargon.
Total, und ich bin's doch, Bobby. Kennst du mich
jetzt nicht mehr? Genau, das machen wir gleich. Im Buch haben wir noch eine Szene, die es auch nur im Buch gibt.
Ja.
Und das ist super, das ist nämlich wieder so eine Bob-Szene. Das haben sie einfach mal im Hörspiel komplett weggelassen. Ich kann es schon verstehen, weil die lässt sich halt insgesamt komplett gut rausnehmen und man macht direkt nahtlos weiter, was jetzt da an dem Krankenwagen gerade vonstatten geht.
Richtig.
Aber diese lebendig begraben Kapitel und Episode müssen wir euch dringend erklären.
Ja.
Denn wir sind bei Bob und der hört und sieht und spürt so Dinge, die sich eher wie in einem Traum anfühlen. Mhm. Kopf tut weh, klar, der Arme.
Ja, klar, natürlich. Haschemitenfürst lässt grüßen.
Und er sieht halt auch nichts. Und er merkt, er hat andere Sachen an und es stinkt um ihn rum und er versucht sich auch noch zu erinnern. Dann will er auf die Uhr gucken, aber die Uhr ist weg.
Ja.
Und er merkt, er ist in einer Höhle.
Mhm.
Und dann tastet er so ein bisschen rum und findet, was das könnte, ein Schädel sein.
Das ist ganz schlimm, das fand ich ganz beklemmend. Zuerst so,
das ist eklig, das ist
so, so kantig und so glatt und dann auf einmal diese Höhlen und dann wird ihm klar so, oh Gott, das ist ein Schädel. Und er denkt, das ist mal einen menschlichen Schädel, aber er tastet dann weiter, das ist ein länglicher Schädel, also wahrscheinlich ein Bärenschädel, dass es auch nicht besser ist, Und es stinkt wie Sau, Und er denkt dazwischendurch auch, er ist blind, ne, weil er ja einfach nicht sieht, gell, ist auch ganz schlimm.
Und er kriecht dann auch da rum und merkt dann, da geht's wie so eine Art Gang und es wird immer enger.
Oh Gott,
das und da kriecht er halt auch noch durch, wo ich denke, meine Güte, so wirklich? Sich da irgendwie im Dunkeln durch irgendwelche engen Sachen. Da, oh Gott, oh Gott. Aber plötzlich geht das dann alles auf und er findet sich in so einer Art Felskamin wieder.
Ja.
Und da oben, 10 Meter, 12 Meter über ihm, sieht er halt auch Licht und er beginnt dann mal mit dem Aufstieg.
Auch wieder so eine krasse Sache, wo ich mir denke, ey, weiß ich, habe ich auch noch nie ausprobiert, so einen schmalen Schacht mit rechts, links Beine, rechts, links Arme.
So und gegrätscht dann da so
hoch,
und dann so
hoch zu klettern oder auch so nach vorne, kannst du ja auch machen, gell, so mit dem Rücken dran.
Bei Schlag den Raab hat man sowas auch mal gesehen, dass die in so einem Plexiglaskasten so hoch mussten. Und du musst dich halt ganz fest dagegen drücken und dann immer so ein bisschen hochschieben. Würde ich gerne mal ausprobieren.
Würde ich auch gerne mal ausprobieren, ne? Also Hut ab, ne?
Ich befürchte aber, dass es... Ich befürchte, ob ich da wirklich heil oben ankäme, vor allen Dingen spätestens nachher, das kommt ja gleich im übernächsten Kapitel, dieses Umgreifen, wenn du dann oben irgendwo eine Kante hast. Ich glaube, spätestens da würde ich dann auch so, ups, da wäre ich wieder unten, glaube ich.
Ja.
Aber das ist auch mega, mega actionreich, mega spannend, wie Bob
Kapitel.
Sich da versucht, aus seiner gruseligen Gefangenschaft rauszuholen. Und jetzt merken wir ja auch, wenn wir auch die Geschichte noch nicht kennen, aha, wir haben einen Bob, der plötzlich da steht mit einer Pistole am Krankenwagen und wir haben dann in der nächsten Szene einen Bob in irgendeiner Bärenhöhle.
Ja.
Das ist ein bisschen einer zu viel.
Ja, richtig.
Wir machen weiter am Krankenwagen.
Genau, Mexican Standoff am Krankenwagen. alle zielen aufeinander und jetzt ist so ein bisschen, ja, okay, keiner will so richtig was weglegen hier und so. Und dann kommt aber noch der Foster um die Ecke mit seinem Bowie-Messer, ja, und kann da so ein bisschen die ganze Situation noch irgendwie entschärfen. Die Polizisten, die sind ja inzwischen wieder abgezischt eigentlich, gell? Also irgendjemand ruft jetzt Sam, glaube ich, gell? Ruft,
Peter. Nee, Peter soll die 911 rufen. Ja,
richtig.
Weil, genau, weil, also mittlerweile sind die beiden Sanitäter und Bob entwaffnet und da erzählt er nämlich, ich bin doch der Bobby und so. Und Justus sagt aber, nee, ich glaube, wir sollten die Polizei noch mal rufen. Und zum Glück haben sie da halt ein Netz. Ja. Peter geht so ein paar Schritte weiter und kann dann zum Glück irgendwie die Polizei anrufen. Und Justus sagt auch, er will halt schon wissen, wo Bob ist. Ja. Doch, die sagen eben nichts.
Ja.
Und jetzt erklärt Justus auch, was es so mit diesem falschen Bob auf sich hat. Also er erklärt, warum das nicht sein Freund sein kann. Also die Stimme wäre anders. Und die Uhr war am... Er hatte die Uhr an Bobs linkes Handgelenk gemacht?
Nee, rechtes.
An das rechte Handgelenk gemacht?
Er hat es von links auf rechts gemacht und jetzt war die auf einmal wieder links, da wo der Verband war.
Und zwar über dem Verband.
Genau, die haben den Verband auf der richtigen Seite zwar gemacht, also die Gangster, haben aber die Uhr dann blöderweise natürlich auch an die linke Hand gemacht, ne, so, und haben natürlich nicht gewusst, dass das, also das hätten sie ja, hätten sie ein bisschen aufgepasst, hätten sie das hier sehen.
Ja. Und dass aber die Sanitäter halt Waffen hatten, das ist auch eher ungewöhnlich. Ja. Und auch die Diagnose erzählt Justus dann auch da, also er sei jetzt nicht Arzt, fast, aber.
Ja, genau.
Und das sei ihm schon ein bisschen komisch vorgekommen. Und das sind alles Gründe, warum er halt meint, das sei nicht sein Freund Bob unter dem ganzen Blut. Verband.
Und als dann auch der Polizist kommt, sagt er auch jetzt hier, wasch mal dein Gesicht. Oder macht er das später?
Ja, aber vorher versucht der falsche Bob halt noch. Und die Sanitäter, die haben uns angegriffen, Herr Wachtmeister.
Ja, genau, das stimmt, die kommen ja dann, die sind die Bösen, guck mal, die ziehen mit Waffen auf uns. Ja.
Und da geht's also so ein bisschen hin und her, genau, und als der Polizist dann sagt, der ist mir aber egal, abwischen. Ja. Und dann wischt der Bob sich das ab und man erkennt, okay, er ist es.
Das ist er definitiv nicht. Hat zwar die Klamotten an, aber das ist nicht, nein, ja.
Ist nicht unser Bob.
Ja.
Wir sind dann im nächsten Kapitel aber wieder bei unserem Bob. Diese Szene gibt es im Hörspiel auch nicht. Auch wieder ein Grund, das Buch zu lesen. Der ist da immer noch in diesem Kamin und klettert. Und wir wissen, fast wäre er schon einmal abgestürzt. Er war nämlich einmal unaufmerksam. Da ist er wieder ordentlich ein bisschen runtergerutscht. Und jetzt hat er sich vorgenommen, er würde sich immer kurz sammeln, bevor er den nächsten Schritt macht. Und er klettert tapfer weiter. Und kommt dann auch raus, ne?
Ja,
mit letzter Kraft.
Ja. Kann er sich da echt rausziehen, ne? Und dann erstmal irgendwie, ja, wohin, ne? Also.
Steht halt im Wald.
Ja.
Man sieht nichts von Zivilisation. Er hat keine Hinweise auf eine Richtung oder ob irgendwas da ist.
Ja.
Und er guckt an sich runter und sagt, komisch, ich trage plötzlich Orange.
Orange is the new black, wa?
So, gutes Stichwort, Jenny. Und da denke ich, da merke ich schon wieder, aha, ist ein deutsches Buch. Weil jedes amerikanische Kind wüsste, glaube ich, was orange Kleidung eben zu bedeuten hätte.
Ja.
Das sieht nach Sträflingskleidung aus.
Ja.
Ich habe ein bisschen recherchiert. Frühe Formen von Sträflingskleidung im 18. und 19. Jahrhundert waren noch auffällig gestreift, zum Beispiel, was wir noch so aus dem Karneval kennen. Mhm. Das sollte aber genau darum gehen. Derjenige sollte leicht erkennbar sein, weil ansonsten trug halt keiner gestreifte Klamotten. Und man sollte auch gleichzeitig mit der Kleidung gedemütigt werden. Und im 19. Jahrhundert in Deutschland trugen die Gefangenen hauptsächlich graue oder braune Uniformen. Streifen waren wohl mehr in den USA verbreitet. Interessanterweise haben die Gefangenen in den KZs auch Anzüge getragen, so in blau-weiß. Und da waren die Streifen längs. Und es gab noch farbige Winkel an den Uniformjacken. Rot für politische Gefangene, gelb für Juden und rosa für Homosexuelle. Also damit man direkt schon unterscheiden kann, warum bist du denn jetzt hier?
Mhm.
Und diese klassische Sträflingskleidung in schwarz-weiß, die war halt quergestreift, die wir noch so kennen. Und das war halt in den Staaten auch eine Zeit lang. Und nach dem Krieg wurden Uniformen in Deutschland und in der DDR eher wieder schlichter. Das waren dann so graue oder blaue, relativ funktionale Klamotten, die auch lange gehalten haben. Also das war jetzt nicht besonders angenehm, sondern es sollte halt auch möglichst robust sein. Es hatte aber nicht mehr diese Demütigungselemente. wie noch in der Nazi-Zeit. Und heute ist es in Deutschland so, dass die irgendwie so einfache Alltagskleidung eigentlich tragen. Und ja. In den USA, das, was wir als Orange kennen, manchmal auch khakifarbene Overalls, eben aus Orange is the New Black, auch diese amerikanische, sehr erfolgreiche Serie, da liegt es halt auch daran, dass diese Farben durchaus auch Funktionen haben. Also Orange ist meistens untersuchungshaft, Grün ist Arbeitsgruppe, Rot ist dann Hochsicherheitsstufe, oft.
Ja, stimmt, Rot haben die ja auch ganz oft, ja.
Dann Rot haben sie auch, und da musst du mal drauf, das sind die ganz fiesen. Das hat halt wirklich damit zu tun, wenn mal einer auskommt und dann läuft da einer in so einem roten Anzug rum,
ja.
Kommt man direkt so, also natürlich kann der die Sachen ausziehen, aber erstmal kann er nicht so gut untertauchen und es sind halt leuchtende, helle Farben.
Das siehst du auch da dann gut im Wald, ne?
Wo man dran ist. Das nur mal dazu, also dass er da von alleine nicht drauf gekommen ist, gut, der war jetzt auch verwirrt, aber dass der Leser so gar nicht drauf kommt, naja, okay, geschenkt, habe ich euch jetzt nochmal erklärt. Aber Streifen hat man heute nicht
mehr. Obwohl, also als Leser, gut, wenn du jetzt natürlich ein Deutscher bist, der das Buch liest, gell? Aber wenn da schon ein Häftling entflohen ist und dann da einer, der als Nicht-Bob identifiziert wird in dem Moment und er hat aber was Orangenes an, dann kann man schon eins und eins zusammenzählen.
Aber wusste Bob überhaupt von dem, ich glaube, Bob wusste davon gar nichts.
Nee. Bob wusste davon nichts. Also der wusste, dass er ein Hochsicherheitsgefängnis ist, aber er wusste nicht, dass da jemand ausgebrochen ist.
Das war ja erst später, weil die Straßensperre, da war ja schon weg und entführt worden.
Konnte er gar nicht wissen. Nee.
Er denkt zwar nach, aber so richtig klar kommt er halt nicht. Er läuft Richtung Westen, ihm tut auch alles weh, sein Kopf, die Klamotten sind komisch, die Schuhe sind super unbequem. Er merkt, er hat keine Socken mehr.
Ja,
er hat Hunger, er hat Durst. Ja. Also der ist halt auch echt in einer Ausnahmesituation. Plus diese Kletterei halt vorher in diesem komischen Felskamin.
Ja.
Und dann bleibt er halt stehen, zieht diese fiesen Schuhe aus, was auch nicht viel besser ist, barfuß im Wald. Mhm. Aber er hört dann, dass jemand hinter ihm her ist und es kracht dann halt auch ein Schuss.
Ja.
Und Männer sind hinter ihm her
und
er vermutet, dass es Nosleys Männer sind, dass der noch ein paar Helfershelfer hat. Und er hat so eine Angst, der ist nur noch im Fluchtmodus und wird erst durch so eine Schluchtkante gestoppt, unten fließt ein Fluss. Und Bob ist wirklich drauf und dran, da reinzuspringen, weil er sagt, nur weg da. Ich weiß ja, wie das bei den Klippenspringern hier funktioniert. Gut, ich weiß nicht, wie tief es ist, aber ich glaube, ich will springen, weil der so eine Angst hat, dass er nochmal irgendwie gefangen genommen wird, nochmal in dieser Höhle landet und ist halt komplett in Panik.
Ja.
Kann ich aber auch verstehen.
Total, total. Und es ist halt wirklich so dieser Moment, ne, wenn du sagst, okay, springe ich jetzt da runter oder lass ich mich jetzt von den Kaschen und was ist, wenn ich da unten, ne, also weißt du nicht, auf was du da aufkommst, und das ist echt eine ganz, ganz, ganz beklemmende Situation, ne, und dann erzählt er nur noch bis 3 und dann sind wir weg vom Kapitel, also das ist halt wirklich Cliffhanger, richtig, richtig gut diesmal, ja, also wow. Ja.
Wir sind wieder am Krankenwagen. Wir erfahren, der falsche Bob ist, ist der erflohene Sträfling Bill Cooper.
Typischer Gangstername.
Natürlich.
Sehr geil. Finde ich super.
Die Verbrecher müssen in den Polizeiwagen, die werden abgeführt.
Ja.
Und Justus hat jetzt eine Idee, wo Bob vielleicht sein könnte. Und er will, dass die Polizisten mitkommen. Die haben ja jetzt auch ihren Job gemacht. Von daher haben die ja jetzt gerade Zeit. Er spricht wieder so ein bisschen in seiner wirren Art. Und Peter sagt so, ey, jetzt red doch mal Klartext. Und Justus sagt, ja, ich erkläre alles auf dem Weg.
Ja, macht er auch, aber nicht uns.
Ja, genau. Er erklärt das ist witzig, gut gemacht. Er erklärt es den anderen und die sagen, ach so ist das. Und so, und wie so, hä?
Genau. Was? Wir dürfen dann dabei sein. Ist auch schön, dass wir es nicht erzählt kriegen, sondern wir kriegen es halt live mit. Ja. Auch schön.
Und also auf der Fahrt sagt Justus dann halt auch, sie müssen Bob auf jeden Fall zurückkriegen. Und er vermutet, es gab noch einen vierten Mann. Also nicht nur Bill Cooper und die beiden Sanitäter, weil wir brauchen ja noch einen, der Nosley gespielt hat und Bob entführt hat. Und das können weder die Sanitäter gewesen sein, noch Cooper selber.
Ja.
Und also ich verstehe es halt nicht so an der Stelle, auch die anderen nicht, aber so Justus hat ja alles, der weiß ja alles.
Justus weiß es.
So, und dann kommen wir zur Hütte. Die Hintertür ist noch offen.
Genau.
Hütte sieht auch unverändert aus, ist auch nicht durchsucht worden. Aber auch kein Bob. Und dann hören wir Motorengeräusche.
Da verstecken sie erstmal geil. Alle hinter die Couch.
Hinter den Vorhang. Ein Mann betritt die Hütte und wir erkennen.
Nein, ein Mann.
Ein Mann. Ja, natürlich. Ist es auch nicht wieder, ist es auch keine Frau. Es
natürlich,
ist wieder ein Mann.
Wieder ein Mann.
Kennen und wir auch. Und es ist ein Mann, dem, genau, dem wir schon begegnet sind, es ist Mr. Whiteside. Das ist der Anwalt vom Anfang. Und alle kommen dann aus ihren Verstecken. Er hat sich ein bisschen erschrocken, weil damit hätte er jetzt halt nicht gerechnet. Mhm. Er meint, er wollte mal gucken, was so los ist.
Wie geht's euch so?
Ob es ihm geht.
Ja. Was machen Sachen?
Und er sagt, ja, also der Bristol hätte ihn angerufen. Bristol hat schon ganz schön wieder? Viel angerufen.
Mhm. Wo ist er eigentlich?
Und dann hätte er sehr aufwendig erstmal rausfinden müssen, wo diese Hütte überhaupt ist. Das hätte er ja gar nicht gewusst. Und Justus hat aber irgendwie wieder so einen komischen Verdacht und gibt ihm dann die Hand, dem Anwalt, was auch sehr ein seltsamer gut. Move ja. ist eigentlich.
Ja, total.
Und sagt so, was haben Sie da eigentlich an Ihrer Hand? Ist das getrocknetes Desinfektionsmittel?
Ohohoho.
Upsi, upsi.
Heieieiei.
Und er will sich dann noch rausreden. Und das ist im Hörspiel auch so, dass Justus sagt, ja, das ist Desinfektionsmittel. Das geht auch nicht ab. Da können Sie jetzt an Ihrer Hose reiben, wie Sie wollen. Das ist recht widerstandsfähig. Ja. Und draußen, also er will dann zum Ausgang rausrennen und da stehen aber plötzlich ein paar Uniformierte, halten ihn auf oder er prallt dagegen und landet wieder in der Hütte.
Ja.
Und hinter den Uniformierten steht dann orangefarben angezogener Bob.
Ja.
Hat gute Laune und sagt, ich hätte jetzt gerne Cola.
Ich hätte, hol mir mal eine Cola, hol mir mal eine Cola, hol mir mal eine Cola. Ja.
Mega Showdown-Kapitel ja, eigentlich. Mega. Wir wissen noch nicht genau, wie alles miteinander zusammenhängt, aber ja. wir haben, glaube ich, den Bösewicht identifiziert. Bob ist wieder da und wohl nicht gesprungen,
ja.
zum Glück.
Ja, es scheint nicht nass zu sein, ja. Oder zermatscht. Ja.
Und Bob erklärt dann, da geht das letzte Kapitel dann damit los, dass er sagt, ja, ich stand da auf der Klippe ja. und ich wäre auch fast gesprungen und dann hat ein Polizist mich angesprochen und mich Billy genannt.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ich bin Bob, aber ich bin nicht Billy. Und dann hat er wohl überlegt und hat gedacht, okay, die suchen gar nicht mich.
Ja. Warte, ich brauche ja gar nicht springen, da kann ich das ja ganz schnell auflösen hier.
Ich kann das erklären, genau, bitte nicht schießen.
Ja, genau.
Und dann sind die Polizisten halt, weil sie ja dann ihr nichts zu tun hatten, sind sie dann halt direkt zur Hütte. Naja, gut. Eigentlich ja. müssten sie ja noch weiter den richtigen Häftling suchen, aber vielleicht haben sie ja, dann erfahren, nee, den haben wir schon.
Genau, kann ja sein, dass sie sich verletzt haben und gesagt, hier, wir haben den. Und gesagt, ja, ich habe hier auch einen, der aber aussieht wie Billy Boy. Und naja, müssen wir irgendwie mal gucken, wo seid ihr denn? Ja, Hütte, also kommt doch mal hin. Ne? Sind ja. die denn dahin und dann konnten die den aufhalten. Und es stellt sich
und
auch
so
raus,
dass
der Evander Whiteside auch gar nicht Evander Whiteside ist, sondern nee. dass der Bruder ist vom guten Billy Boy.
Ja, und der hat halt alles geplant. Krass. Und das verhackstücken die halt, während sie jetzt im Bus sitzen und auf der Heimfahrt sind. Da wird ja. jetzt nochmal, werden die losen Enden alle verknotet.
Genau.
Also Bill saß sehr, sehr lange im Knast wegen fieser Dinge und sein Bruder wollte ihn aus dem Knast rausholen. Und dann hat er die komplette Nosley-Sache als Ablenkungsmanöver inszeniert. Da hat er auch ein Jahr dran rumgebastelt.
Wahnsinn.
Grundlage war letztendlich ein Zeitungsartikel, den Cooper gesehen hat, wo auch ein Bild von Bob war. Und er so, der sieht ja aus wie mein Bruder.
Ja, interessant, ja.
Ah, und dann hat er halt gedacht, darauf baue ich das jetzt komplett auf. Also ich brauche diesen Jungen oder diesen jungen Mann, der so aussieht wie mein Bruder. Und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie hier inszenieren, damit wir, also da muss der Bill natürlich noch ausbrechen, aber dann ist das unsere Ablenkungsgeschichte ja. für die Polizei. Und das war schon ganz schön, also da hatte der schon eine Menge zu tun. Und dann hat er ja auch diese ganze Erbschaftsgeschichte, die Busgeschichte, also das hat der alles inszeniert.
Wahnsinn.
Das ist schon nicht...
Ist nicht so aufwendig, wie, also als sich den ganzen Körper tätowieren zu lassen, um seinen Bruder aus dem Knast zu holen, wie bei Prison Break, sondern es ist eher, ich erfinde eine Erbschaftsgeschichte, lade 8 Leute ein, wo ich dann wie bei Agatha Christie immer mal einen noch so aus dem Verkehr ziehe und dann kriege ich serviert mein Ablenkungsmanöver, um meinen Bruder aus dem Knast zu holen. Krass.
Genau, dass die beiden verschwunden sind, Bristol und Wendy, war letztendlich, gehörte auch mit zum Plan. Die sind irgendwo eingesperrt gewesen und zwischendurch kriegt Justus dann auch nochmal einen Anruf von der Polizei. Die beiden seien im Krankenhaus, es ging ihnen aber gut. Und ja. das war aber auch was, um das zu intensivieren, um den Druck auf die Letzten zu erhöhen und es glaubhafter zu machen, dass immer einer verschwindet. So, also die hingen da auch nicht mit drin, sondern ja. die hat Cooper dann irgendwo zur Seite geschafft, eingesperrt, so ähnlich wie er es mit Bob in dieser Bärenhöhle gemacht hat.
Genau. Die hätten sie auch wieder freigelassen, denn die wollten eigentlich nur Meter gewinnen, ne, und hätten dann irgendwo anonym, sagen sie dann auch, angeblich, ne, aber geschenkt halt, ne, also, oder vielleicht auch nicht, dann wären sie halt da überall, wo sie saßen halt, ne, nicht mehr rausgekommen, wenn sie sich nicht selbst befreit hätten.
Ja. Genau, und die anderen hat Cooper dann hingekriegt über die Gier, so nach dem Motto, ich schenke euch, also ihr kriegt was geerbt und ihr fragt gar nicht so genau nach. Ja. Und die drei Fragezeichen sind ja dann auch durch dieses Rätsel angelockt worden. Und Justus erklärt dann halt noch, was es mit diesem Rätsel auf sich hat. Ja.
Genau, das ist ja auch unspektakulärer, als es eigentlich gewünschenswert gewesen wäre, ne? Weil das ist ja tatsächlich nur, dass der echte Habanosli halt da, ja, weiß nicht, irgendwo sehr auf eine Welt geglaubt hat, die, wo alle, wie waren das?
Ja, also letztendlich hat er ja auch gedacht, er wäre mit anderen Mächten irgendwie im Einklang mit Außerirdischen und so.
Der hatte da so
Zustände. Und letztendlich die Sachen, die dann in seinen Rätseln nachher wirklich drin standen, waren so Sachen wie: In einer fernen Zeit werden alle Wesen Brüder sein und jeder Mensch ist gleich, es wird dauerhaft Frieden herrschen, Menschen werden unsterblich sein, sowas in der Art. Und Justus hat dann noch erklärt, wie er das Rätsel aufgelöst hat. Es geht, weil er bei Zopf oder Karl statt Kopf oder Zahl hat er dann gesagt, da muss man was vertauschen. Es ging nur um das erste, dritte, fünfte, siebte Wort und dann muss man noch die Anfangsbuchstaben. Er erklärt das und dann kriegen wir aber die Übersetzung von diesen einzelnen Zeilen. Ja, letztendlich war das halt ein verwirrter alter Trapper, der so ein bisschen, ja, Verschwörungstheorien hatte und der so ein bisschen Verfolgungswahn hatte.
Ja.
Also es ging nie um einen Schatz.
Nee, genau. Also
sondern
es gibt tatsächlich auch gar nichts. Er hat das wirklich nur, fand er halt ganz cool, der Cooper, dass der eben solche Rätsel in so wirrer Sache da was verschlüsselt hat. Und das war natürlich das gefundene Fressen für die drei Fragezeichen.
Ne? Und vielleicht lag es auch wirklich ursprünglich an der Hütte, dass er ja wusste, wo sein Bruder eingesperrt ist und wusste, hier in der Gegend war doch dieser Harper Nosley. Und dann hat auch das mit zu dem Plan gehört, dass Justus dann plötzlich auf den Schatz kam, meint so. Und dann hat er aber bei Cooper, also bei dem falschen Anwalt, aber auch noch so ein bisschen die Gier getriggert. Und dass der gedacht hat,
gibt wirklich einen Schatz, gibt wirklich den Nuggets, ne?
Also meinen Bruder habe ich ja jetzt hier raus, aber vielleicht kann ich mir den Schatz ja auch noch abholen, wenn der in der Hütte ist.
Ja, genau.
Das war letztendlich sein Fehler, dass er nicht einfach die Geschichte mit seinem Bruder durchgezogen hat.
Ja.
Sonst wäre, also auf den wäre man ja so vielleicht gar nicht gekommen.
Nee, den hätten sie gar nicht zu der Hütte gelockt dann in dem Moment, ne? Ja.
Genau, also in der Hütte war halt nichts, das war sowieso nicht mehr die Originalhütte,
die
war ja, das war ja ein altes Ding und das, was da jetzt stand, war ja was Modernes.
Ja.
Und im Endeffekt waren es dann halt nur so, so Sätze, also es endet halt auch damit, der letzte Satz, den sie halt dann rausknobeln, so wir reisen dereinst zu den Sternen. Auch das ist so eine Weissagung von Harper Nosley, das war halt im 19. Jahrhundert, oder 18, ne, so.
Nach 800 irgendwas,
Da sind wir noch nicht zum Mond geflogen, heute schon.
Ja.
Von daher, wer weiß, was ihm da die Außerirdischen so geflüstert haben. Aber zu seiner Zeit klang er einfach nur wie so ein verwirrter Typ.
Richtig.
Und im Buch haben wir es jetzt so, dass sie jetzt wirklich, also sie fahren halt dann noch durch den Wald, haben wieder eine Motorpanne. Mhm,
natürlich,
Müssen abgeschleppt werden.
Ja.
Sehen am Waldrand noch eine Hütte. Aber Justus sagt, Leute, ohne mich. Macht die Rückenlehne nach hinten und sagt, gute Nacht.
Ohne mich.
Damit endet dann
das Buch. Mach's aber Bob, gell? Also der hat's ja hinter sich, ne? Also der hat da keine Birke drauf. Der lag in der Höhle und so. Also nicht Justus, Bob sagt, hier, ohne mich. Ich mach jetzt hier die Augen
zu. Ach, ich dachte, das sei Justus.
Nee, das ist Bob.
Oh, Entschuldigung, ich muss noch mal gucken. Echt? Habe ich mich
verletzt? Ja, der hat nur einen kurzen Blick nach draußen geworfen und hat gesagt, eine einsame Hütte auf einer Listung am Waldrand? Nee, ohne mich.
Ach, du hast ja total recht. Es ist ja viel geckiger, wenn Bob sagt, keine Hütte mehr. Ich hab die Schnauze voll.
Ich hab keinen
voll.
Bock mehr,
Nee, dann verstehe ich das.
Ja.
Im Hörspiel ist es ein bisschen anders. Da endet es dann mit dem Satz, uns zeigen sich alle Geheimnisse der Welten als letzten Spruch. Und Peter meint so, das trifft ja am besten auf Justus zu. Der zeigt uns auch alle Geheimnisse der Welten und so irgendwie.
Hm.
Und dann lachen alle und dann ist Schluss. Ohne Panne, sondern da fahren sie einfach,
heim. Ja. Ich finde es aber interessant, dass das Buch so endet, dass die noch dann da erstmal in der Pampa stehen, ne? Also das ist gar nicht so.
Ja.
Wir sind jetzt wieder zu Hause und in der Zentrale und hahaha oder so, ne? Oder wir sind jetzt noch direkt dann noch mit den Verbrechern da, finde ich eigentlich auch mal ein cooles Ende, dass sie da noch so.
Ja, ist ungewöhnlich mit dieser Autopanne.
Und dann aber auch sagen, oder Bob sagt so, ach, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt die Augen zu. Genug gemacht für heute. Ja.
Ja, und das ist, ja. Ja. Ich finde, im Hörspiel kommt Bob, obwohl doch Bob, also es ist, also insgesamt ist es auf jeden Fall eine Bob-Folge.
Ja.
Ich finde es super atmosphärisch.
Ja.
So mit dem Wald und der Hütte. Ist auch schön gemacht im Hörspiel, auch alleine durch die ganzen Geräusche.
Ja, die Geräusche sind mega.
Und das Rätsel aus langer Zeit, so, das finde ich auch ganz gut. Und zwischendurch wird es ja voll gefährlich mit der Entführung und dieser Untote, der da irgendwie rumgeistert mit seinen langen Fingernägeln. Und dann auch die reale Gefahr mit diesen Gangstern.
Ja.
Und Bob mit seinen Action-Szenen, das finde ich schon mega. Also der flieht da aus der Höhle, der rennt da durch den Wald, der steht da an einer Klippe und will springen. Und und ich finde auch den Grund, um dieses Zeugs alles zu erfinden, finde ich jetzt durchaus nachvollziehbar. Ist vielleicht ein bisschen viel um die Ecke und so.
Ja, aber ist mehr Aufwand betrieben für weniger, gell? So, wo ich sage, ne? Weil so
finde ich auch, weil der sitzt da halt für sehr, sehr lange im Gefängnis und um seinen Bruder da rauszuholen, das muss man jetzt nicht gut finden.
Ja.
Aber ich finde das durchaus nachvollziehbar.
Absolut. Und es ist doch sehr auch schlau, also gemacht auch, ne? Die da alle da einzuladen und das dann, ne? Und dann auch wirklich drauf zu spekulieren, dass die alle halt wirklich, ne? So geldgierig sind, dass sie dann halt auch mitmachen, die anderen, ne, die sie nur so als Ablenkungsmanöver gebraucht haben, ne, und das auch alles zu arrangieren und so, ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Ja. Und ich fand es halt auch wirklich sehr, sehr spannend geschrieben. Also ich habe es wahnsinnig gerne gelesen und es ging auch echt schnell so in einem Rutsch so durch, weil das sehr spannend war. Und ich mag auch, wie die drei miteinander.
Ja.
Ich habe ja manchmal so Bücher gehabt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch von Marco war, wo die so arg viel frotzeln und arg viel sticheln und arg viel irgendwie so manchmal auch so überkandidelt irgendwie miteinander also umgehen, ne? Und das fand ich bei dem jetzt richtig toll, wie die so, ne, auch so ein paar kleine Mini-Sticheleien so ein bisschen hin und her. Also ganz am Anfang ging es ja auch bei Justus und Peter noch so ein bisschen um, du siehst aber sehr müde aus auf den Fotos und willst du mir sagen, dass ich dick bin und so, aber das war alles noch so sehr wenig und schön eingesetzt. Und dann eben auch die Sorge um Bob, ne? Also wo die beiden dann auch so total durcheinander sind, was jetzt hier eigentlich los ist und so. Und auch wirklich merkt, dass hier die Kacke am Dampfen ist und so. Also richtig schön inszeniert und mir sehr gut gefallen.
Doch,
sehr, sehr gut gefallen.
Fand ich auch. Also es ist natürlich schon wirklich eine Männergeschichte.
Ja,
also das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Also die Wendy ist ja auch nur Mittel zum Zweck, dass die halt eine ist von denen, die weg ist.
Ja.
Also ich hätte jetzt durchaus auch da noch eine bessere Mischung durchaus haben wollen, weil diese Rollen müssen nicht zwingend männlich besetzt sein. Außer die von dem Fake Bob, dass das jetzt kein Mädchen oder keine Frau ist.
Logisch. Aber bei den Sanitätern. Es hätte auch die Anwältin sein können, die Schwester.
Es hätte eine Polizistin sein, es könnten Polizistinnen sein können, es hätten bei der Gruppe noch mehr Frauen dabei sein können, rein theoretisch.
Ja.
Und ich meine, die Frau, die da vorkommt, kannst du auch eigentlich weglassen. Die ist ja auch nur ein wandelnder Name und dann, die sagt ja auch nicht wirklich viel. Also von daher, das ist so. Und das mit der stabilen Seitenlage, das waren so zwei Sachen, die gefielen mir jetzt nicht so. Insgesamt halt aber wirklich gutes, spannendes Buch.
Ja.
Und das Hörspiel ist auch gut. Ich habe es bis jetzt nie zu Ende gehört, habe ich gemerkt. Also ich wusste noch total gut bis zum falschen Bob, wie ist das mit dem Verband und mit dem so und dem Häftling, das wusste ich noch. Aber danach, ich wusste nicht mehr, wer es war.
Ja.
Also, dass sein Bruder das letztendlich alles erfunden und gedreht hat. Das wusste ich nicht. Diesen Schlussgag habe ich auch noch nie gehört. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass die da irgendwie nachher wieder nach Hause fahren und dass es, worum es da geht, ob die jetzt wirklich noch Nuggets unter dem Haus gefunden haben oder nicht, hätte auch sein können in meiner nicht vorhandenen Erinnerung. Was ich halt schade finde, ist, dass diese ganzen spannenden Bob-Szenen weg sind, weil es ist ja wirklich ein Bob, von Anfang an ist es eine Bob-Folge. Also er ist derjenige, der diese Erbschaft macht. Dann wird er von diesem Wiesel gebissen. Dann wird er entführt. Dann ist er in dieser Bärenhöhle und entkommt da und seine Flucht durch den Wald und dann dieser Klippensprung. Und also das ist halt von vorne bis hinten und es liegt letztendlich an seiner Ähnlichkeit.
Ja, das stimmt. Ja, klar. Aber er ist im Hörspiel echt da keine große Rolle. Ja.
Nee, könnte noch ein bisschen mehr, hätte mehr sein können. Da hat Justus halt mehr, dass er halt schon so ein Gefühl hat und so.
Ja.
Also insgesamt finde ich da das Buch noch besser.
Auf jeden Fall, ja.
Und der Schluss ist halt ein bisschen anders, aber keine Autopanne am Schluss, kann man jetzt überlegen. Also
da das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, da kann ich sagen. Also,
ich finde, es funktioniert beides auf seine Art. Es ist jetzt nicht wie bei unserem letzten Fall mit dem Piratenschatz, der sich in Luft aufgelöst hat. Also so ein cooler Schlussgag ist es diesmal nicht.
Ja.
Aber wir hatten auch schon schlechtere. Also das ist
absolut. Und du musst ja wirklich sagen, das finde ich halt im Buch tatsächlich wesentlich besser gelungen, weil eben Bob die letzten Worte haben darf, ne? So. Mhm. Als dann wieder im Hörspiel, wo es dann um Justus geht, ne, so, aber das ist dann ja auch der restlichen Inszenierung des Hörspiels als auch geschuldet. Ne? Aber dadurch auch das Buch, da habe ich auf jeden Fall lieber gelesen, als das Hörspiel gehört quasi. Ne? Also.
Aber das Hörspiel, glaube ich, kann man sich immer mal wieder anhören. Weil gerade die Szene mit dem falschen Bob, das finde ich schon ganz gut, mit diesem Verwirrspiel.
Mhm. Die Atmosphäre ist halt schön im Hörspiel.
Genau.
Ich, ne? So.
Und es wird, es wird zwischendurch auch mal kurz gekreischt, als da die ersten Entführungen losgehen.
Ja.
Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Ja. Da bin ich ja noch, das ist ja noch so früh, da bin ich noch relativ wach. nö, insgesamt ist es aber, ich finde, ein ganz solider Fall.
Ja. Hast du gut ausgesucht?
Ich war das?
Mhm, glaub schon.
Okay.
Du hattest den bei irgendwo, glaube ich, mit aufs Tableau gebracht, glaube ich.
War aber mehr so, ich glaube, das war aber eher Zufall. Mhm. So nach dem Motto, ach ja, könnte man mal machen. War jetzt nicht einer, wo ich unbedingt dachte, oh, da habe ich aber noch viele Fragen und so. Aber es war jetzt für mich fast wie das erste Mal, dadurch, dass ich ja doch aus dem Hörspiel nicht mehr ganz so viel wusste, bis halt auf das mit diesem, dass der Tausch. Bob nicht Bob ist.
Genau.
So, das hatte sich durch meinen Halbschlaf noch irgendwie hindurch gerettet.
Ja, das war auch das, was ich mir gemerkt habe. Ich hatte die Folge vorher auch nur einmal gehört. Und das Buch hatte ich gar nicht. Und die Folge nur einmal gehört, aber das ist natürlich hängen geblieben, da ich mir Bob-Folgen sowieso ja tendenziell gut merke. Genau, und da war es jetzt auch für mich ganz spannend, jetzt auch mal das Buch dazu zu lesen, um dann noch diese ganzen Extra-Szenen halt auch noch mal zu haben. Ne? No.
Ja, hat mir doch, fand ich okay.
Ja.
Ja, und weil wir ja auch immer versuchen, noch mit den Autoren korrespondieren zu können, haben wir es diesmal wieder gemacht. Wir haben Marco Sonnleitner geschrieben und ihn kontaktiert, ob er noch Antworten für uns hat. Er hat natürlich ein ähnliches Problem wie André Marx, dass er halt sagt, ist schon wieder ein bisschen her, ne, Leute. Hier sind es jetzt 14 Jahre, als es veröffentlicht wurde. Als er es geschrieben hat, muss man wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Monate oder so drauf rechnen.
Ja.
Bis das mal irgendwie, ne?
Ja, 11.
So. Wie bitte?
2014 hat er es doch geschrieben, oder? 11 Jahre.
Stimmt. 11 Jahre. Ich bin, rechnen am letzten Tag im November, Oktober ist schwierig. Also es ist ja auf über 10 Jahre her, plus wenn man jetzt nochmal darüber nachdenkt, wann er es dann wirklich geschrieben hat, was wahrscheinlich nochmal weiter zurückliegt.
Genau.
Ja, Jenny, was fragen wir ihn und was antwortet er uns?
Genau, also die erste Frage, die wir ihm gestellt haben, ist, warum ist die Location, die abgelegene Hütte im Wald, so wichtig?
Grundsätzlich freue ich mich natürlich total, dass ihr mal wieder einen meiner Fälle dran nehmt. Auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen schwierig, wenn es so ein älterer Fall ist. Mittlerweile habe ich ja, glaube ich, ein gutes Dutzend weiterer Bücher geschrieben und ich mich dann erst mal daran erinnern muss, was eigentlich in dem Fall los war. Ich habe gerade noch mal quer gelesen, also mir ist er jetzt wieder präsent. Zu deinen Fragen. Die Location der Hütte ist natürlich wichtig, um diese Fiktion um Harper Knowsley aufrechtzuerhalten. Das ist ja Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Und dieser ehemalige Trapper lebt natürlich ganz abgeschieden im Wald in dieser Hütte. Und das unterstützt die Fiktion, diese List, die letztendlich den Fall auch ausmacht.
Zweite. Gab es für den Twist eine Idee am Anfang? Also wusstest du schon von vornherein, dass es einen Bob und einen falschen Bob gibt?
Natürlich war das von Anfang an klar, aber das liegt einfach daran, dass meine Bücher, meine Geschichten von Anfang an komplett durchgeplottet sind. Also ich verfasse ja vorher Exposés, die wirklich bis in alle Einzelheiten gehen und selber 10 oder 12 Seiten lang sind, sodass von Anfang an alles im Grunde genommen feststeht. Mir fallen vielleicht während des Schreibens noch ein paar Details ein, aber die grundsätzlichen Handlungslinien sind natürlich von Anfang an klar und deswegen wusste ich genau, dass das auf diese Ähnlichkeit mit Bob hinauslaufen wird.
Dritte Frage. Was hat dich speziell zu diesem Fall inspiriert?
Gab es tatsächlich zwei Quellen. Das eine ist ein Film mit Anthony Hopkins und Alec Baldwin, der heißt Auf Messers Schneide, der abgelegen in einem Wald spielt und das Duell dieser beiden Männer thematisiert. Und den Film fand ich einfach sehr gut und ich wollte von der Location, vom Setting her etwas Ähnliches machen. Und das war die eine Quelle. Und die andere, ein Buch von Agatha Christie, 10 kleine Negerlein. Ich weiß, politisch heute nicht mehr korrekt, aber das Buch heißt trotzdem noch so, wo einer nach dem anderen verschwindet. Und in dem Fall verschwindet ja auch Wendy, dann Bristol, dann Bob. Und das war auch so eine Idee, dass eine Figur nach der anderen langsam ausscheidet.
Und die letzte Frage: Wie gehst du generell mit Kritiken zu deinen Büchern um?
Also über gute Kritiken freue ich mich, einfach deswegen, weil ich hier offenbar einem Menschen eine Freude machen konnte. Und negative Kritiken sind mir mittlerweile wirklich egal. Man kann es nicht jedem recht machen. Jeder soll seine Meinung haben. Wenn einem das Buch nicht gefällt, dann gefällt es ihm nicht. Und maßgeblich für eine Kritik, die ich tatsächlich zu Herzen nehme oder nehmen muss und die für mich auch wichtig ist, ist das, was aus der Redaktion, aus dem Lektorat kommt, weil das tatsächlich eine Rolle spielt für das, wie ich schreibe und was ich schreibe. Und ansonsten, die meisten Kritiken sind sowieso anonym. Ich weiß nicht, wer hier kritisiert. Und es wäre wirklich viel zu viel des Aufwands, mich danach irgendwelchen einzelnen Meinungen richten zu wollen. Insofern ist mir das letztendlich egal. Okay, viel Spaß bei euren Aufzeichnungen. Tschüss.
Marco, vielen, vielen Dank für deine Antworten. Und
Danke.
ja, es ist halt
Ja.
schwierig. So, eigentlich, wenn es nach euch geht, müsste man immer zum aktuellen Buch was fragen.
Ja,
Und
es tut uns
nicht
leid.
die alten Kamellen von vor. So. Aber ihm ist ja noch einiges eingefallen.
Absolut, genau. Und spannend auch, na klar, so also Agatha Christie, gell, den Fall hatten wir ja schon mal auch mit dabei gehabt. Bei vorangegangenen Fällen, das ist natürlich immer ein schönes Motiv, ne? Also dieses, ich habe da eine Menge an Leuten und dann wird es halt immer einer weniger, ne? So das als Inspiration zu nehmen, fand ich ziemlich cool. Bei dem anderen Film habe ich jetzt noch gar nicht reingeguckt, da wollte ich echt noch mal recherchieren.
Auf Messers
Messerschneide,
Schneide.
genau. Den habe ich
Ich
aber
glaube,
auch
den
nie
habe ich vor Jahren mal
gesehen.
im Fernsehen gesehen. Ja.
Genau. Und ja, und dann ist mir auch wieder eingefallen, klar, wir hatten ja Marco schon mal gefragt, wie er seine Bücher schreibt und dass er natürlich immer alles, dass du das schon vorher alles komplett durchgeplottet hast, klar, und dass das natürlich dann für dich ja schon vollkommen klar als Aufhänger war, ne? Also weil das einfach von vorne bis hinten schon steht, der ganze Fall. Finde ich aber immer sehr, sehr spannend, wenn man das nochmal so immer nochmal ja, erfährt, wie die Autoren so an ihre Werke rangehen, wie sie das so schreiben und so. Genau, und auch ganz cool fand ich die Sache, wie du mit Kritik umgehst. Ne? Also ich meine, man liest ja auch, ich habe ja nun auch im Vorhinein jetzt auch so ein bisschen auf der Rocky Beach Com so ein bisschen gelesen und das mache ich ja manchmal bei einigen Folgen, wie da so der Fan-Tonus ist, wie das so ankommt und so, ja. Und wo er da auch dann direkt quasi so auch überlegt wurde jetzt gerade bei dem Fall, ob Herr Sonnenleitner quasi, also ob Marco die Kritik zu Herzen genommen hat, die er für Vorangegangene bekommen hat, weil viele dann die Rache des Untoten sehr, 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 sehr positiv hervorgehoben haben, weil eben so gewisse Dinge, die sonst, sage ich mal, bei einigen, und das ist ja immer eine Geschmackssache, wie du ja auch sagst, ne, dass das ja auch nicht allen und gefallen kann und es auch noch nicht darum geht, alle irgendwie zufriedenzustellen, dass man aber das Gefühl hatte, dass da schon bewusst irgendwie vielleicht darauf geachtet wurde, Dinge auszumerzen, die vielleicht so nicht so ankamen. Ne? Aber kann dann auch durchaus auch ein guter, schöner Zufall gewesen sein. Ja, cool.
Nee, super, haben wir auf jeden Fall noch einiges erfahren. Und ja, das ist schon mal immer noch spannend, da auch noch mal so einen Einblick zu kriegen, weil wir können uns das immer denken und
Ja.
mutmaßen, aber wissen tut es ja nur der Autor,
Genau.
wie er das damals so gemacht hat. Ja,
Richtig.
also das Buch lohnt sich auf jeden Fall, kann man gut so weg
Snacken. Ja, es ist wirklich super.
snacken.
Also ich habe es wirklich gerne in einem Rutsch da so durchgelesen und sehr spannend geschrieben und die Cliffhanger wirklich super. Ja, also wo man wirklich dachte so, was? Ja, gleich nächstes Kapitel. Ne? Also da kannst du es gar nicht weglegen und da will man einfach wissen, wie es
Es waren
jetzt
genug
weitergeht.
Szenenwechsel für Jenny drin.
Ja.
Die braucht ja mal Szenenwechsel und genau, dass die Fragezeichen sich trennen.
Richtig, richtig. Ja, nee, schön. Und vielen lieben Dank, Marco, dass du uns da auch wieder unterstützt hast bei unserem Projekt.
Sehr schön. Ja, und ja, jetzt machen wir noch eine Folge zum Jahresende Und Jenny, dann, ne, dann machen
ja,
wir Schluss.
Dann werden wir uns verabschieden. Ja, bumm, bam.
So, ja, 3 Jahre, viele schöne Momente. Und ja, wir haben uns so entschieden, dass wir gedacht haben, 3 Jahre ist auch gut. Und wir wollen aufhören, solange es noch schön ist.
Wir reihen uns so ein bisschen also ein so in diese 3-Jahres-Riege. Ne? Also wenn ich jetzt mal liebe Grüße an Kurt Krömer schicken darf, als wir uns ja entschieden haben, dass wir jetzt im Dezember aufhören, hat es, glaube ich, gar nicht lange gedauert. Da hat auch der Kurt ja Krömer das Ende von Feelings bekannt gegeben nach, 3 mhm Jahren. Ja. Also tatsächlich haben wir uns jetzt wirklich überlegt, also wenn soll aufhören, wenn es am schönsten ist, sagt man ja immer. Und solange wir jetzt noch Spaß dran hatten oder haben, machen wir das. Und wir haben aber festgestellt jetzt, dass die Luft raus ist, sagt man mal, gell?
Also wir haben uns noch lieb, total, aber wir merken, wir wollen auch vielleicht nochmal neue Projekte ja machen. Das erklären wir euch auch alles dann, ne, in unserer genau in unserer nächsten und letzten Folge.
Dass ihr nicht ganz so ins kalte ja Wasser geschmissen werdet, dann nächste Woche, nächsten Monat, wenn ihr dann die erste Dezember-Folge hört und quasi wir dann erst sagen, so Leute, das war's. Ja, also da wollten wir es euch nur jetzt schon mal so ein bisschen ankündigen und in der Dezember-Folge gibt es dann noch ein bisschen mehr. Also wir müssen jetzt auch nicht so ausschweifen, da ins Detail
gehen.
Nein,
das machen wir dann.
Ja, auch dann im nächsten Monat, genau. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt die Novemberfolge schön genossen und habt eine tolle Zeit.
Genau, und wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich auch, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns sagt, was ihr am Geheimnis der Bücher mögt, was euch gefällt und schickt uns gerne auch Sprachnachrichten oder was Schriftliches und das findet dann Einlass in unsere letzte Folge.
Sehr gute Idee. Genau, schreibt eine E-Mail an dgdb@freenet.de. Oder über Insta, über ja alle Kanäle, die euch so einfallen. Und ja, sehr, sehr schöne Idee, weil da werdet ihr noch mal viel Raum kriegen, dass wir das noch mal Revue passieren lassen, was so in den letzten 3 Jahren so alles gewesen ist, wen wir alles so mitgenommen haben. Und ja, dürft ihr uns gerne Dinge zukommen lassen. Die werden wir dann entsprechend würdigen. Und ja, dann seid auch dabei.
Wir hören uns am 1. Dezember dann wieder. Wir
lesen
auch
den
nächsten
Fall.